Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikaus und diesmal habe ich mich mit der wundervollen Barbara Lüde getroffen. Barbara Lüde ist eine Künstlerin, über deren Arbeit ich im Verlauf des letzten Jahres immer wieder gestolpert und dann auch daran hängen geblieben bin. Und damit meine ich nicht nur ihre großartigen Tuschezeichnungen, sondern auch all ihre anderen Aktivitäten. So hat sie zum Beispiel im Frühjahr ein Buch herausgebracht, das heißt Our Piece of Punk. Gemeinsam mit ihrer Mitherausgeberin Judith Vetter hat sie darin, wie es im Untertitel zum Buch heißt, einen queer-feministischen Blick auf den Kuchen geworfen. Was es damit auf sich hat, das erzählt sie im Gespräch. Das Buch haben die beiden mittels Crowdfunding finanziert. Es ist 170 Seiten stark, zweisprachig in Deutsch und Englisch und enthält, Zitat, Zeichnungen, Comics, Textbeiträge, Diskussionen und Liebeserklärungen über die Möglichkeiten und Grenzen von Queer-Feminismus im Punk. Zurzeit sind die beiden Zeichnerinnen viel unterwegs und machen Lesungen zum Buch. Daneben hat Barbara in diesem Jahr aber auch noch eine vielbeachtete Einzelausstellung in der Amenü-Galerie in Hamburg gezeigt und bei einigen Gruppenausstellungen mitgemacht. Ihr Stil ist wirklich ganz besonders und fußt in meinen Augen in den amerikanischen Ursprüngen von Alternative Comics und den Plattencovern und Flyern der Punkbands der 80er. Wir quatschen also über die Kunst in den Punk, logisch, und unser Austausch ist natürlich auch ein bisschen generationsübergreifend, wenn man das so sagen will, denn Barbara und mich trennen durchaus ein paar Jährchen. Knapp 20, wenn ihr es unbedingt wissen müsst. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Als Mail an heliumtalk@heliumcowboy.com oder auf all den anderen Kanälen, auf denen ihr mich erreichen könnt. Und falls ihr das nicht bereits tut, abonniert doch den Helium Talk gleich mal bei iTunes oder Spotify zum Beispiel. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören.
Helium Talk.
Wie ist der Punk eigentlich in dein Leben gekommen?
Das ist auf jeden Fall eine Frage, die ich in letzter Zeit öfter beantworte. Und ich merke immer wieder, also ich fange dann auch jedes Mal wieder neu drüber nach, drüber nachzudenken, wann es denn eigentlich angefangen hat. Und ich weiß noch, wie ich als Kind, meine Mutter hat ein Haus gekauft und zwei Häuser weiter war auch ein besetztes Haus. Also es war so kurz nach der Wende. Tatsächlich.
Das war in Weimar noch?
Oder? In Weimar, genau. Ja. Da bin ich geboren, ja. Und da hat eine Band geprobt. Im Erdgeschoss dort. Und da habe ich einmal reingeschaut als kleines Mädchen und dachte so, oh, krass, spannend. Und das hat mich auf jeden Fall schon geprägt. Und dann gab es irgendwie, hatte ich glaube ich jetzt nicht groß weiter was mit der Musik-Punk zu tun. Und dann gab es halt so verschiedene weitere Stufen irgendwie. Einmal, keine Ahnung, dann in der Schule so ein Distinktionsbedürfnis, so, keine Ahnung, Haare wild schneiden, ja, ja. Hose kaputt, ich hatte eine Ratte. Aber eine da habe ich zum Beispiel, ja, Werner. Werner war auch weiß, aber kein Albino.
Okay.
War schön. Ich hatte die immer mal dabei. Werner war männlich auch. Hm. Und Werner mochte es nicht so gerne, wenn ich ihn im Ärmel hatte und gelaufen bin, weil ich habe irgendwie offensichtlich einen zu schwungvollen Gang. Und da hat Werner mir immer in den Ärmel gekotzt.
Wie alt warst du dann?
So 13, glaube ich, ungefähr.
Das ist richtige Alter für eine Ratte, ne?
Ja. Und genau, da habe ich aber gar nicht so viel mit der Musik zu tun gehabt. Das kam dann erst später.
Okay.
Ja, da hat meine Schwester in der Band gespielt. Mit denen war ich dann unterwegs. Und da fing das auch schon mit dem Thema an, dass irgendwie das Feminismus oder was es bedeutet, als Frau Musik zu machen.
Ich hab das ja also gar nicht so empfunden, dass es im Punk diesen Unterschied gab, als das bei mir angefangen hat. Bei mir hat das witzigerweise kam mein Interesse am Punk auch sicherlich aus so einem Bedürfnis, sich zu unterscheiden. Und es kam jetzt ganz früh in 80er Jahre, kam das natürlich auch gerade auf. Aber der erste Punk, mit dem ich Berührung hatte und die mich beeindruckt haben, ich bin in so einer Hochhaussiedlung groß geworden. Und unten auf dem großen Platz, auf dem Betonplatz, da gab es eine Skulptur von einem Künstler aus so Blechboxen, was halt Künstler damals gemacht haben. Und da haben sich immer die 3 bis 4 Punks getroffen, die es damals schon gab. Und die waren alle sehr original. Die hatten Irokesen-Shit, die haben Musik gehört, die man so nicht gehört hat und die ganz toll war. Und einer von den Punks war der Sven Brooks. So schließt sich der Kreis zu Hamburg, dass ich irgendwann Ende der 90er nach Hamburg komme, bei St. Pauli im Stadion stehe. Und da unten, nee, den kenne ich doch irgendwoher. Und da wusste ich gar nicht, dass der was mit St. Pauli, wir haben uns ewig nicht gesehen, wir kannten uns damals auch nicht. Aber das war so, für mich so, das waren so diese kleine Gruppe von Leuten, die haben mich damals beeinflusst. Und so wollte man vielleicht mit 12, 13 nicht unbedingt genau sein, aber das fand ich geil, das war so anders. Und es ist, glaube ich, heutzutage auch ein ganz anderes Bewusstsein, dieses Thema, dass Frauen auch in so einer Szene, die ja eigentlich ganz, eigentlich von dieser Offenheit lebt und von diesem alle Grenzen brechen, da hat man gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und das ist dir aber schon früh aufgefallen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also genau das, was du eben meinst, und genau das eigentlich ja die Szene irgendwie das anders machen sollte als halt die Mehrheitsgesellschaft. Aber genau so ist es halt irgendwie tatsächlich nicht, und das stelle ich immer mehr fest, wie krass es da irgendwie teilweise falsch läuft. Und genau, ich habe das halt eben damals schon gemerkt bei der Band von meiner Schwester, weil die halt eine reine Frauenband waren. Und
ältere Schwester?
Meine ältere Schwester, ja. Ich habe zwei ältere Schwestern. Komplettes Frauenhaus. Sogar der Hund war weiblich.
Nur die Ratte nicht.
Ja, stimmt, nur die, aber die hatte eine kurze Lebenszeit. genau, und da war das halt schon Thema. Und die wurden dann auch teilweise auf Veranstaltungen eingeladen, wo halt explizit hieß, ja, irgendwie Frauenabend oder sowas. Und die dachten immer so, ey, wir wollen einfach Musik machen. Wir wollen gar nicht, dass das groß zum Thema wird. Und gleichzeitig kriegt man auch immer so positiv gemeintes Feedback, was aber dann auch irgendwie eigentlich so ein bisschen wieder aufzeigt, dass es halt irgendwie falsch läuft. Und das ist zum Beispiel so, ah ja, für eine Schlagzeugerin bist du ja irgendwie ziemlich cool oder so. Immer diese, weißt du, diese so recht positiven Kommentare, die einem eigentlich nur zeigen, dass es halt diese Schere halt noch gibt.
Ja, also ich, wie gesagt, das ist natürlich ein Thema, das, wenn ich so zurückblicke, wenn es da, ja, also ich halte mich ja für einen extrem offenen Typen, das habe ich mich damals auch schon gehalten, aber wenn ich so zurückblicke, dann muss man auch sagen, Mensch, ey, wir standen da, ich war auch mal in der Band, aber habe auch viel für andere Bands vor allen Dingen gearbeitet, und dann kam eine Band und da war eine Gitarristin oder eine Bassistin dabei, und dann war eher so der Eindruck, das sieht bei einer Frau gar nicht gut aus. Das ist so wie früher, wenn Frauen angefangen Fußball zu spielen, weißt du, das ist ja auch irgendwie normal, aber alles total offene, linke Typen. Man war sich gar nicht dessen bewusst, dass man in so einer Männerwelt lebt. Das ist heutzutage, glaube ich, ein bisschen was anderes. Ich habe auch einen neuen Begriff gelernt bei der Recherche über dich. Das ist der Cis-Mann.
Nee, also Cis, genau, Cis allgemein. Gar nicht nur Cis-Mann, okay. Cis-Frau gibt es auch. Ja.
Das habe ich auch mal recherchiert. Das gibt es auch seit den späten 90er Jahren, diesen Begriff, glaube ich.
Also seit wann es das gibt, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine neuere Debatte. Überhaupt, das ist halt eine, dass man quasi die Normen auch, also das, was als Norm gilt, halt benennt. Weil sonst wird immer das, was halt nicht zur Norm gehört, sozusagen trans, inter und so weiter, wird halt benannt, aber nicht das, was halt, wie ich schon gesagt
habe. Das macht ja total viel Sinn.
Klar. Genau, deswegen, und da kommt halt dieses Cis halt her, so was, so dieses Dies. Ich glaube, wir haben das mal irgendwie, wir sind da jetzt ganz viel unterwegs mit dem Buch eben, was wir veröffentlicht haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du das vorhin schon angesprochen hast.
Ihr habt ein Buch gemacht, mit deiner Freundin Judith Vetter.
Genau, Vetter. Ja, wir sind beide die Herausgeberinnen. Ja,
genau. Dear Peace, Our Piece of Punk heißt das. Ab dem März, oder wann ist das rausgekommen?
Genau, März 2018,
Auch ganz begeistert davon, dass ihr das mit einer Crowdfunding-Kampagne gemacht habt. Das ist ja auch nicht leicht, das ist ja auch mutig. Wir sind da letztes Jahr großartig dran gescheitert, aber wir sind natürlich auch ein anderer Absender vielleicht, und wir wollten viel mehr Geld als ihr, wart ja super bescheiden.
Ja, wir brauchten ja auch nur ein bisschen Zuschuss. Wir hatten ja einen Verlag, hatten wir ja, und die haben auch die Druckkosten übernommen. Wir brauchten nur noch ein bisschen mehr Geld.
Ja, aber es ist ein schönes Paket geworden, also das mit dem Tape, also ein Mixtape macht natürlich auch immer noch eine ganze Menge her, finde ich. Kann man auch noch hören auf Bandcamp, habe ich vorhin auch entdeckt und mal hier laufen lassen. Gute Sachen bei.
Ja.
Hast du das zusammengestellt oder habt ihr das zusammengestellt, was da drauf ist? Oder?
Das ist irgendwie dann auch so ein bisschen entstanden, weil die meisten Bands, die da drauf sind, haben irgendwie was mit dem Buch zu tun. Okay. Also sind da, werden benannt oder spielen in der Band und haben für das Buch einen Text geschrieben oder ein Bild beigesteuert oder so weiter. Oder meine Band zum Beispiel ist auch mit drauf. Ich hatte 2013, 12, ich weiß gar nicht mehr so genau, hatte ich auch meine Band. Und
Hieß wie?
Mio.
Mia.
Wir waren ein kleines Screamo-Trio.
Screamo.
Screamo ist so, ja, ich weiß nicht, so noch eine Abform von Emo-Core quasi. Okay. Also so Nische, nochmal Nische in der Nische quasi.
Ja, ich denke mal, ich weiß so viel, aber das hat schon, wieder, schon wieder was dazu gemacht.
Ja, aber das ist ja,
das hat sich aber aufgelöst. Auch
in den 90ern erst entstanden. So.
Ja, so alt bin ich auch noch nicht. Aber man kriegt das ja alles noch mit. Aber das heißt, die Band gibt's aber nicht mehr?
Nee.
Und du machst auch keine Musik mehr?
Nee, jetzt gerade nicht. Okay. Volle Konzentration aufs Zeichnen und ja, okay. so weiter. Hm.
Ja, zurück zu dem Buch. Sag mal den Untertitel nochmal, der ist länger. Der
Our Piece of Punk, ein queerfeministischer Blick auf den Kuchen.
Genau. Warum Kuchen eigentlich? Welcher Kuchen?
Kuchen ist einmal Schweizerdeutsch für okay. Szene tatsächlich. So ein bisschen witzig.
Judith ist Schweizer, richtig?
Genau, okay. Judith kommt aus der Schweiz. Und Our Being Peace halt auch noch. Also wir wollen halt ein Stück von dem Kuchen, so ein bisschen so dieses Spiel damit und halt dadurch, dass es Szene ist. Also wir wollen unseren Teil dieser Szene halt.
Ja.
So, und dann gibt es auch eine der ersten Seiten im Buch, wo so irgendwie ist die Szene scheiße, aber wir wollen trotzdem ein Stück davon. Mhm. So, ja.
Ihr gehört beide der Szene irgendwo natürlich dazu. Mhm. Du hier wahrscheinlich der Hamburger Szene auch ein bisschen näher. Rote Flora hast du auch schon Plakate und sowas für gemacht.
Ja.
Früher
ja.
schon 2012 oder so, wenn ich das richtig gesehen ja. habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Ja. Das Buch habt ihr gemacht, weil ihr denkt, dass es nötig war, das mal darüber mal zu schreiben, das in Buchform rauszubringen. Und
also wir wollten irgendwie, wir haben schon hauptsächlich ein illustratives, zeichnerisches mhm. Buch gemacht. Also
sie das auch ist Illustratorin? Auch, oder?
Genau, wir mhm. kennen uns auch durchs Studium.
Okay.
Sie hat auch in Hamburg angefangen zu studieren und ja, wir dachten irgendwie, es gibt so viele Bücher, die sich halt auf Riot Girl beziehen. Mhm. Die hat auch so in den 90ern ihre mhm. Ihre Hauptzeit hatten. Und wir dachten so, es ist irgendwie mal, keine Ahnung, wir brauchen irgendwie einen aktuellen Blick darauf. Und mhm. es ist einfach ein Thema, was uns beide interessiert. Also, weil wir uns halt länger in der Punk-Szene bewegt haben und halt irgendwie gemerkt haben, so, es gibt so Sachen, die uns irgendwie aufstoßen, aber es gibt auch Sachen, die wir total toll finden. Und wir wollten auch jetzt nicht, also wir haben nicht gesagt, wir wollen, keine Ahnung, aufzeigen, wie scheiße alles ist oder mhm. so. Sondern es ging schon auch darum, einfach Menschen also wir haben ganz viele Leute angeschrieben und gesagt so, hey, habt ihr Bock, was beizutragen? Und es war auch offen, was sie halt dazu beitragen. Ob sie jetzt sagen...
Musikerinnen und...
Genau, Musikerinnen und ZeichnerInnen, mhm. Comic. Also ich muss ich dann gendern, also mit Unterstrich oder mit Sternchen ja. dazwischen.
Ja, okay, ja gut, das ist ja auch kompliziert manchmal. Aber eben, also das ist ja, das heißt, ihr habt in dem Buch sind viele Geschichten drin, die Leute erzählen von sich.
Ja, ziemlich privat sogar. Also ja. das finde ich auch total schön. Das ist ja. sehr, sehr, sehr subjektive Blickwinkel.
Ja, ich habe mir leider, also das ist so ein bisschen, habe ich ja vorhin schon mal vorher gesagt, dass ich mich viel mit dir auseinandergesetzt habe und man eine Menge über dich findet im Netz. Also nicht, also Dinge, die auch spannend sind, an denen man sich dann auch mhm. verlieren kann. Und sei es, dass man auf so eine Musikseite kommt vom Bandcamp und, mhm. und da dann ein bisschen tiefer reingeht oder dass es Interviews gibt, die ihr gemacht habt auf YouTube, die man sich eigentlich gar nicht anhören kann, aber weil die so schlecht sind von der Qualität. Aber ja,
das ist wirklich der Wahnsinn. Ich weiß, was du meinst.
Aber ja. Aber ich habe
auch irgendwie charmant, oder?
Ja, auch irgendwie, ja, nein, das muss ja auch nicht mal alles hundertprozentig funktionieren. Ich bin dann auch
DIY halt.
Ich bin dann auch an der einen oder anderen Band mal hängen geblieben. Ja. Man verliert sich dann so ein bisschen.
Ja,
Und jetzt habe ich mich schon wieder verloren, jetzt weiß ich gar nicht,
du bist irgendwie nicht so richtig, du weißt nicht.
Genau. Und darum habe ich mir heute überlegt, zum einen sehr schade, dass ich diese Crowdfunding-Kampagne nicht mitbekommen habe, mhm. als sie war, weil ich hätte das gerne unterstützt und mhm. gerne so eine Ausgabe mit Tape und mit den Aufklebern damals gleich mitgenommen, ja. weil ich sowas immer sehr schön finde. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ich habe es jetzt auch gar nicht geschafft, mir dieses Buch mal zu besorgen. Und eigentlich ist es doof, mhm. dass wir jetzt hier sitzen und ich das Buch mhm. gar nicht so kenne.
Aber hättest du doch was gesagt, ich hätte natürlich eins mitgebracht.
Nein, ist okay, aber im Vorfeld meine ich, in der Vorbereitung. Also, für mich ist diese Vorbereitung halt relativ wichtig. Da musst du ein bisschen mehr erzählen. Ich werde es mir auf jeden Fall natürlich noch angucken.
Ja.
Aber du hast auch gerade schon was gesagt, das habe ich auch bei euch auf der Website gesehen, die ihr dazu macht. Ihr habt dieses Jahr jede Menge Lesungen ja. In ganz Deutschland und ja. auch in der Schweiz, glaube ich.
Ach stimmt, wir kamen da vorhin mit dem CIS drauf, oder?
Ja.
Nee.
Nee, alles gut, aber ja. das heißt, ihr seid, das ist auch ein, das scheint ja ein Thema, das extrem, wo es ein Bedürfnis gibt für die Leute auch,
ja.
Da mal reinzuhören ja. und zuzuhören.
Ja.
Jetzt seid ihr beide wahrscheinlich auch relativ jung noch, ne? Die Ja, du bist wahrscheinlich auch dein Alter. Ja, ich weiß mit.
Geht. Also, wo setzt du jung an?
Aus meiner Perspektive.
Juvenil, würde ich wenn dann sagen. Ja, ja.
Also, ihr seid keine Teenager mehr und ihr steht schon in dem Leben, das wollte ich jetzt nicht anzweifeln. Aber als du geboren wurdest, da fand der Punk tatsächlich auch so vom Zeit her eigentlich den Weg so ein bisschen in den Mainstream und hat sich so verbreitet. Also, ohne zu sagen, dass das Mainstream geworden ist, aber da wurde er aufgepickt, da hat sich das entwickelt in die ganzen Unter. Da fing jetzt erstmal an, sich aufzusplitten. Mhm. Was aber natürlich so eine Bewegung auch irgendwo dann spannend macht, weil sie hätte sich ja sonst wahrscheinlich auch irgendwann verlaufen, wenn das immer so weitergegangen wäre. Aber hat das denn dann auch viel damit zu tun, dass ihr euch da schon den Punk als etwas rausgesucht habt, was besonders oder was Spezielles in dieser Situation? Warum es da Sinn macht, ein Buch zu machen? Das ist wirklich nur eure Leidenschaft für die Musik und für den Lebensstil gewesen.
Ich könnte mir vorstellen, dass Judith sagt, dass es wirklich da auch die Leidenschaft ist. Also bei mir ist es das definitiv auch, aber bei mir ist eher die Leidenschaft für Subkultur, glaube ich. Mhm. Also ich bin da, ich bewege mich auch genauso in subkultureller elektronischer Musikszene oder also eigentlich in allem, was so ein bisschen dieses, was man so vielleicht als Nische sehen würde, so ein bisschen vom Mainstream abgeht. Aber klar, auf jeden Fall fand ich Punk einfach so immer unglaublich spannend wegen diesem Distinktionsteil, der halt irgendwie drinsteckt. Auch wenn das teilweise total flach ist. Also wenn man das genauer aufdröselt, ist es ja teilweise einfach nur eine Attitüde. Oder wie du halt auch gemeint hast, es ist ja natürlich Mainstream geworden oder wurde kommerzialisiert. Mhm. Und dann ging es ja dann auch nur noch um die Ästhetik. Oder also es war ja einfach, es hat ja überhaupt keinen Inhalt mehr gehabt. Und dann hat es ja auch nicht mehr viel mit Distinktion zu tun. Irgendwie du kannst ja jetzt auch im H&M oh Gott, ich wollte eigentlich nie H&M irgendeinem Podcast sagen.
Ja, gut. Wir schneiden das aber nicht raus. Wir können da einen Blick kannst drüberlegen. Halt, ja, das wäre doch mal eine Idee. Das habe ich noch nie gehabt. Das machen wir. Dann machen wir das genau.
Ja, dass dann halt da irgendwie vermeintliche Band-Shirts kaufen kann und so weiter. Das ist halt das ist völlig absurd. Aber
das wirst du natürlich auch mit jeder Bewegung und mit jeder Richtung haben, die irgendwann mal originell entspannt war. Wie gesagt, ich habe diese Punkzeit erlebt. Also als es aufkam, da war ich auch noch selber sehr klar, sehr verhältnismäßig jung. Da war das was Aufregendes, dann ist man gleich in diese New Wave-Zeit reingekommen, die auch so ein bisschen da rausgekommen ist. Das ist eigentlich der Anfang der Kommerzialisierung, die auch super spannend ist. Es gibt ja immer so viele Leute, die sagen, irgendwie, keine Ahnung, 80er, 90er Jahre, gerade dieser Zeitpunkt war furchtbar, was Kleidung und Musik angeht. Aber ich glaube, dass wenn ich heute auf Konzerte gehe, vor allem wenn ich auf Konzerte gehe von Bands, die ich früher auch schon ganz gut fand, die haben dann junge Vorbands und die haben einfach dieses wahnsinnige Talent, das alles zusammenzubringen und in eine neue Form zu bringen, die das zitiert, das erlebt man wahnsinnig viel. Insofern ist da auch viel Gutes passiert. Aber ich habe auch in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis natürlich viele und ich mache mich da selber auch nicht ganz frei von, dass man manchmal junge Leute sieht mit einem T-Shirt von dieser großen schwedischen Modemarke, wo du denkst, fuck, wo bist denn da? Also ehrlich mal, du hast doch gar keine Idee, was das sein könnte. Aber dann gehst du auf die andere große Zeit, wo sich Musik, es gibt einen Film, einen Sonic Youth Dokumentarfilm über die erste Tour von denen 1991. Durch eine große Tour, wo die groß wurden, wo die mit Nirvana auf Tour gegangen sind, die damals noch kein Schwein kannte, die habe ich in Halle in der Show gesehen, die habe ich auch damals, habe ich Sonic Youth interviewt, ich habe dafür so eine Zeitung gearbeitet und war da, total, aber mir war das, wenn mich der Schlagzeuger unserer Band aus Köln damals nicht in diesem einen der seltenen Telefonate oder an einem Wochenende, wo ich vorher da war, gesagt hätte, Jörg, die haben eine Vorband, weil ich war so ein Sonic Youth, wenn ich gesagt, die musst du dir anhören. Und er wollte mir auch noch eine Kassette geben von der Wand. Er hat so eine riesengroße Plattensammlung gemacht. Und dazu ist er aber nicht mehr gekommen. Aber ich wusste auf jeden Fall, ich muss mir diese Vorband angucken. Und ich war vorher zu einem Gespräch mit Sonic Youth, Thurston Moore. Und dann haben wir uns unterhalten, saßen Backstage. Und dann haben sie mir ganz freundlich, wie zwei nette junge Leute meines Alters, haben mir Dave Grohl und Chris Novoselic die Hand geschüttelt und gesagt, hey, yeah, we're Nirvana, we hope you come later to our show. Und Kurt Cobain lag und schlief. Aber ich wusste überhaupt nicht, wer das ist und ich kannte jetzt durch meine Musikzeit natürlich auch, wie das Backstage aussieht und wie man so, das war halt eine junge Band, die als Vorband kommt und dann haben wir die abends angesehen und ich gesagt, fuck ey, wie geil sind die eigentlich, bitteschön. Ja.
Und, ja, und diese, wahrscheinlich hast du das auch schon als absolute Innovation irgendwie.
Total, erlebt, also wie man als Vorband auch so auftritt.
Ja.
Also ich, wir waren ja mit der Band immer nur Vorband. So, ne, meistens bei solchen Sachen. Aber wenn du, und die Band habe ich damals gemanagt, stand nicht mehr selber auf der Bühne, die Band, die ich betreut habe damals. Das heißt, ich habe das alles auch noch von dieser Außenwirkung, wie die Leute darauf reagieren, gesehen. Du hattest diese Frechheit als Vorband nicht, du hattest diesen Druck nicht wie die. Die waren Teil des Ganzen, die gehörten da irgendwie zu. Und am Schluss haben Sonic Youth nochmal auf die Bühne, haben die mal was zusammen gemacht, weil so wenig Leute bei der Vorband da waren.
Ja, okay.
Du hast nur gesagt, hey, ihr habt vielleicht unsere Vorbände gar nicht mitbekommen, aber jetzt kommen die mal alle auf die Bühne. Und die haben damals schon, hatten natürlich schon Gitarren kaputt geschmissen und gesagt, bist du eigentlich bekloppt, du bist Vorbände, wie viele Gitarren willst du denn noch kaufen hier in Halle an der Saale? Weißt du, so, wo kriegst du die eigentlich her? Aber diese, das wollte ich eigentlich sagen, dieses Video, was sie dazu rausgebracht haben, also die habe ich damals auch als Videokassette gekauft, hieß The Year Punk Broke. 1991. Das war wieder so eine Form von, wo man Punk in den Zusammenhang mit der Musik gebracht hat. Und das stimmte tatsächlich auch irgendwie. Aber welche T-Shirts findest du denn am meisten heutzutage, wo die Leute auch kaum Bezug mehr zu haben? Weil ganz ehrlich, im Radio hört man die auch nicht. Das ist doch Nirvana. Und Nirvana ist eine der größten Bands, die es so im Prinzip auch gibt. Ne? So, aber das sind halt Abschnitte und Zeiten, über die du wahrscheinlich irgendwann auch sagen wirst, was läufst du denn als 20-Jähriger mit diesem T-Shirt rum? Oder warum nimmst du dir das an? Aber das ist einfach eine ganz natürliche und normale Entwicklung. Ich finde es umso bemerkenswerter, dass ihr dann hingeht, weil für mich der Punk in den einfach nicht mehr diese Bedeutung hat. Und ich das auch gar nicht wahrnehme. Und ich jetzt seit 20 Jahren in Hamburg lebe und ich glaube, am Anfang 2-3 Mal in der Roten Flora war und das gut fand.
Ja.
Aber man verliert so ein bisschen, die Distanz ist irgendwann da. Ja. Und wenn ihr dann so ein Buch macht, das rüttelt einen ja auch wieder wach. Ja. Man kommt da auch wieder auf so ganz andere Ideen. Aber was ist denn, was bleibt denn, wenn ihr so Lesungen macht, was sind das Leute, die sich da auch mal wieder wachrütteln lassen? Oder sprecht ihr da mehr in eurer eigenen Peer Group? Also ich meine, das ist ja ein Thema, das ist ja unangenehm eigentlich, dass man darüber reden muss.
Das ist auch so ein Thema, was wir auf jeden Fall super oft danach diskutieren. Und das ist einmal, sprechen wir auf jeden Fall eher die quasi Peer Group an. Mhm. Also dass wirklich natürlich uns die Leute einladen, die das Thema eh interessiert und die halt auch da die Probleme sehen. Und weniger halt die Macho-Punks, die wir halt eigentlich vielleicht auch gerne mal ansprechen würden, um so ein bisschen Reibung zu erzeugen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren.
Also es ging darum, ob ihr da tatsächlich jetzt ein Thema macht, was wahrscheinlich geht es eher darum zu wissen, wen erreicht ihr eigentlich damit?
Ja, und genau auch dieses Thema von wegen, ob jetzt Punk nun tot ist oder nicht, das diskutieren wir danach auch super oft. Und dann denke ich auch so, aber irgendwie, wenn wir so oft eingeladen werden und das auch so viel diskutiert wird, scheint es ja irgendwie auch noch eine hohe Relevanz zu haben. Und das war gar nicht so, also bei unserer Release-Veranstaltung in der Flora, also die haben wir hier in der Flora gemacht, da waren so unglaublich viele Menschen da. Also wir waren völlig überwältigt, das war wirklich unglaublich krass. Und danach meinte auch einer in einem Gespräch so von wegen, ob wir dann quasi jetzt auf der feministischen Welle mitreiten würden. Also es hatte so ein fast wie so einen leichten Vorwurf mit drin, so von wegen, dass wir ja eigentlich so jetzt dem, was gerade so Trend ist, dass wir da so ein bisschen mitreiten, was wir auch gar nicht wollten. Also es war überhaupt nicht unsere Absicht, da irgendwie was zu machen, wo wir wissen, okay, das wird voll der Verkaufsschlager. Und es war wirklich einfach so Leidenschaft, ja. Wir hatten Bock drauf. Wir hatten das ist einfach
irgendwie auch immer noch vielleicht nicht der richtige Begriff, aber auch irgendwo eine Nische. Also eine relativ kleine Szene, überschaubare Szene, in der man so ein Thema aufgreift. Also wenn ihr da mitreiten wollt auf so ein Thema, dann kann man das natürlich viel größer aufziehen. Also,
genau, und dann halt auch noch ein illustratives Buch, also was viele Zeichnungen und Comics enthält. Also wenn man so, das meinte ich gleich vorhin schon auch, wenn man irgendwie so Bücher über die Riot Girls hat, dann sind das halt teilweise sogar eher wissenschaftliche oder halt so Erfahrungsberichte und so. Aber weniger so auf einer visuellen Ebene. Mhm. Also es gibt eigentlich, ich glaube, es gibt wirklich einfach kein Buch, was dem, was wir da gemacht haben, irgendwie ähnlich ist in der Form.
Ja,
ohne das jetzt damit hochjubeln zu wollen, sondern einfach nur das.
Also das ist ja gerade heutzutage, wo es sehr viel, wenn ihr da angezweifelt werdet, weil ihr das Thema Feminismus euch rausnimmt, ist es heutzutage natürlich überall immer eine brutale Übersättigung und alle machen alles.
Ja.
Und keiner kriegt mehr alles irgendwie auch mit und alles ist extrem fragmentiert durch diese Reizüberflutung an Informationen, die man einfach hat. und der man sich ausgesetzt sieht, mit der man aber auch umzugehen lernt, dass man sich da was rauspickt, was vielleicht irgendwie Berührung hat mit den anderen Themen und den großen Themen der MeToo-Debatte. Wenn das dann gerade passt, dann passt das eben, aber das ist ja nichts, wo ihr da aufgesprungen seid, nehme ich mal an. Denn das spielt das in dem Buch eine Rolle, ne?
Nee, wir haben auch Ende 2015 damit angefangen.
Ja, okay.
Also wir haben viel früher angefangen, bevor das, also egal, das ist auch mit, also so aktuelle Debatten, die so, das hat ja auch mit der Punk-Szene nicht direkt zu tun. Da.
Ja.
Das war auch, also wir hatten das Buch fertig, da war die MeToo-Kampagne noch gar nicht so publik.
Ja, und aber umso wichtiger, um darauf zu kommen, wenn euer Buch so liebevoll gemacht ist und da ein Unterschied ist zu anderen Publikationen, das ist ja das, womit man sich dann auch einfach unterscheiden und absetzen kann. Ne? Und das ist diese Leidenschaft und Hingabe, mit der man Dinge macht. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch was das vielleicht auszeichnet. Ihr habt das nicht gemacht, um reich zu werden, weil man mit Büchern nicht mehr reich werden kann.
Mhm, richtig.
Also nicht mit solchen Büchern zumindest. Und das kommt halt aus einer Leidenschaft heraus, ein Thema, was man besetzen möchte oder mal ansprechen möchte. Ihr habt in diesem Jahr noch jede Menge Lesungen, ihr habt auch wieder eine in Hamburg, die letzte, oder was? Das ist die Abschluss irgendwie, habe ich das richtig
verstanden? Stimmt, ja, auch in der Flora, ne?
Genau. Was ich schön fand auf eurer Website nochmal zu diesem Lesungsthema, darum komme ich da jetzt drauf wieder zurück. Ihr habt geschrieben, dass ihr so viele Anfragen bekommt, aber dass ihr jetzt erstmal gucken müsst, dass ihr das alles überhaupt hinbekommt, denn ihr habt ja auch noch andere Leben, ihr müsst ja auch noch Geld verdienen und so, ne?
Genau, wir müssen, ja, das ist auch nur gar nicht nur Geld verdienen, sondern es ist dann, weiß ich nicht, Schulabschluss machen. Also ich bin fertig, aber Judith ist noch dabei.
Okay.
Oder auf Reisen gehen oder es ist total toll, unterwegs zu sein und mit dem Buch zu lesen. Aber es ist natürlich auch es reißt dann immer so ein bisschen aus den eigenen Projekten raus.
Was aber natürlich im Augenblick, und darum ist es ja egal, ob man mit 2015 damit angefangen hat und es heute rausbringt, man bringt es ja zurzeit immer alles, was man tut und alles, was wir tun zurzeit, werfen wir ja immer gleich in so einen großen Brandherd rein, weil die Welt und die Gesellschaft dabei ist, sich das Leben selber zur Hölle zu machen, ne?
Ja.
Egal, wo man hinguckt. Insofern passt natürlich so ein Buch zu der Auseinandersetzung auch.
Ja.
Ihr hattet jetzt auch in Chemnitz eine Lesung, richtig?
Nee, die kommt noch.
Die kommen noch, schon Ende September kommt
ja,
die noch.
Ja.
Das wird dann ja auch mal ganz spannend, weil ihr da natürlich dann auch Bezug nehmen könnt zumindest. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, mal was zu sagen zu dem Thema. Insofern, das kannst du ja nicht planen, wann das rauskommt, wie das rauskommt. Aber ich glaube, du wirst zurzeit immer irgendwo eine Möglichkeit finden, das ist, oder irgendwas finden, wo es einfach wichtig und wertvoll ist, dass man die Stimme mal erhebt.
Genau, und das ist uns auch total wichtig, dass wir jetzt nicht nur den Fokus darauf legen zu sagen, also klar, der Fokus des Buches liegt schon irgendwie darauf anzusprechen, was man für Privilegien als Cis-Typ halt irgendwie hat und die mal zu checken, aber genauso sagen wir halt auch, dass man irgendwie schauen muss, was wir halt als weiße Menschen für Privilegien haben und dass wir halt absolut gegen Rassismus und so weiter sind. Also das ist uns halt extrem wichtig.
Mhm.
Genau, und das ist also auch wird auch thematisiert im Buch. Es war jetzt nicht vordergründig, das Thema, aber ja.
Ja. Haltung und Stellung beziehen, das ist ja auch ein ganz... Ganz wichtiger Punkt heutzutage. Kommen wir mal auf das zurück, was du als Künstlerin machst. Also das Buch und der Punk sind ganz wichtig, aber du bist ja auch Illustratorin, aber auch bildende Künstlerin. Du hast hier eine große Ausstellung in Hamburg gemacht. Spreche ich das richtig aus? Amenü?
Okay. Ich wollte es Amenü sagen.
Ja, noch charmanter. Das war deine Masterausstellung?
Ja, das war tatsächlich meine Masterausstellung. Ich habe es gar nicht so benannt, aber es war meine Masterausstellung. Ich hatte 2 Tage später da drin meine Prüfung.
Da drin, okay.
Ja.
Okay, das sah auf jeden Fall beeindruckend aus. Aber in deinen Arbeiten selber beziehst du ja auch Stellung und nimmst eine Haltung ein. Ich persönlich finde, dass das selten geworden ist. In der Kunst über die letzten Jahre. Vielleicht, es wird jetzt immer wichtiger und es wird sicherlich auch vielleicht mehr passieren, aber dass man so vordergründig sagt, okay, da steckt auch ein bisschen mehr hin als tolle Zeichnungen und tolle Bilder. Wie schwer fällt dir das als Künstlerin, dich da also den Punkt rüberzubringen. Ich meine, deine Zeichnungen kann man auch ohne politischen Hintergrund, überhaupt, man kann fast alle Kunst ohne irgendeinen Hintergrund aus dem Kontext rausnehmen und einfach nur schön finden. Aber wie sehr ist das für dich ein Prozess und eine Schwierigkeit in der Erstellung deiner Kunst und von Ausstellungen?
Ich glaube, ich finde es sogar eher schwieriger, es nicht zu tun. Also es sind immer Sachen, die mir irgendwie unter den Fingernägeln brennen. Und das ist auch, ich glaube, vielleicht manchmal gar nicht so vordergründig für Menschen zu sehen, aber wenn in meinen Bildern jetzt nicht eine offensichtlich antirassistische oder ähnliche Aussage steckt, dann steckt irgendwie eine Art Unbehagen in dem Menschsein in der Gesellschaft. Und sei es das aufgrund von dem, was wie einem gesellschaftlich vorgelebt oder halt vorgeschrieben wird, wie du dich zu fühlen hast als Mann oder als Frau oder als, ja, als müsste man jetzt wieder Cis davor machen, aber es ist auch egal, mir geht es auch gar nicht immer um so Begriffsglauberei, das ist nicht immer so wichtig, finde ich, aber genau, also einfach, es geht auch manchmal um die Frage nach dem Individuum oder der Selbstverwirklichung einfach.
Kommt sowas gut an in der Masterarbeit, wenn man das abgibt, ist das auch ein Thema?
Ja, also meine These wurde extrem gelobt. Ja, ne? Scheint irgendwie, also doch, weil es, klar, sobald du irgendwie auch inhaltlich dich auseinandersetzt mit Themen und sind es gesellschaftliche Themen, also ich habe viele soziologische Bezüge auch gezogen. Also ich habe das Gefühl, dass viele Menschen eigentlich eher auch ein bisschen danach suchen, nach Inhalt oder Geschichte oder halt irgendwie was dahinter so. Aber das ist vielleicht auch meine Blasendasein. Man bewegt sich ja auch immer so ein bisschen in so einer, weißt du, man bewegt sich ja immer so ein bisschen wie in so einer Blase.
Ja, das ist richtig. Man ist natürlich auch umgeben immer von mehr Leuten, die das spannend und aufregend finden, was man tut, als nicht. Du bist ja auch jetzt auch schon, ich weiß nicht, wie das nennt, wenn Band jemanden ausstattet, was ist das? Herr von Ihnen.
Also Objet Trouvé.
Ja gut, aber das hat natürlich auch was Charmantes.
Ist auch charmant, ne? Ja, ist auch schon wieder so ein französisches.
Ja, genau.
Ja.
Aber dann, klar, man wird natürlich da, also zumindest eine Zeit lang wird man natürlich immer irgendwie gerne auch auf Händen getragen. Jetzt machst du aber natürlich in einer Kunst auch was, was eben auch nicht alltäglich ist, obwohl, als ich deine Zeichnung das erste Mal gesehen habe, auch schon vor geraumer Zeit, vor ein paar Jahren, da auch was Bekanntes und Vertrautes drin ist. Nur fällt mir jetzt kein Künstler sofort ein, der, wo du sagst, oh, da gehörst du zu und da packe ich dich mit rein. Klar, man kann dich in eine Ausstellung reinpacken, wie bei Feinkunst Krüger, die Monsters of Drawing heißt, weil da gehörst du natürlich dazu. Aber sonst ist vielleicht, dann erinnert man sich, wie es vielleicht so ein Charles Burns oder vielleicht, wenn man noch weiter geht, diese also so eine amerikanische Subkultur, aus der es entstanden sind. Das sind ja auch alles bei Charles Burns, weiß ich nicht. Aber diese Subkultur in Amerika, diese Comic, Art von, da ist auch keiner reich geworden. Und die haben auch alle Comics im Eigenverlag rausgebracht. Und daran erinnert mich das eher. Das heißt, da ist so eine, ja, da ist das, also der Stil hat schon, ist schon sehr amerikanisch für mich. Also ist ja immer persönlich, nur weil ich jetzt hier zig Jahre Galerie mache, habe ich, heißt das ja nicht, dass ich Ahnung davon habe und das alles so einordnen kann. Aber es liegt bei mir daran, dass ich das nicht einordnen will. Das ist schon was Besonderes. Das ist schon also wenn man deine Bilder sieht, sagt man, Mensch, guck mal, das ist eine Barbara Lüdde hier. So diese Zeichnung oder sowas. Das hat nicht nur was mit der Zeichnung zu tun, sondern auch mit den Inhalten. Und ich weiß gar nicht, was ich empfehlen sollte, was die Leute sich am besten angucken. Deine Website ist sehr gut, das finde ich ja immer noch hervorragend, wenn heutzutage viele Künstler, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich kenne, die in deinem Alter sind, die haben nicht mal meine Website, weil die sagen, Instagram reicht, und Facebook reicht, ja. Aber das ist ja wie so eine eigene Website, ist wie ein eigenes Haus. Das gehört dir, das kannst du selber gestalten und das nimmt dir keinen Börsencrash.
Außerdem, Facebook interessiert sich niemand mehr für. Das ist auch einfach, also so ist es mit allen sozialen Netzwerken. Es ist einfach kurz.
Irgendwann hört es auf, ne? Ja. Aber da, also sozial, ich würde sagen, wenn man sich deine Arbeiten anguckt, dann sollte man einfach googeln und dann sollte man gucken. Ich finde dein Tumblr, das ist auch eine ganz gute Plattform, weil da einfach nur Bilder sind und man sich entscheiden kann, ob man sich die näher anguckt oder nicht. Aber da kriegt man einen guten Überblick auch über die letzte Zeit. Wann hast du eigentlich angefangen, so zu zeichnen?
2011 oder so, ist schon eine Weile her.
Ja?
Ja, also 7 Jahre ungefähr.
Und was hast du?
Es hat sich halt, also es ist so plötzlich entstanden. Mhm. Ich habe, glaube ich, ein bisschen mit Gig-Postern auch angefangen. Okay. Ich habe eine Weile in Leipzig gelebt und habe da ein paar Konzerte gemacht Plakate für Konzerte gemacht.
Hier ist gerade Wespen vorbei. Hast du Angst vor Wespen, oder?
Nö, eigentlich nee, nicht so, aber sie ja, hat uns kurz beide ein bisschen irritiert. Genau, und da habe ich irgendwie angefangen so mit, ich liebe einfach Porträts, also weil Menschen interessieren mich unglaublich.
Kann ich nachvollziehen.
Und ja, und dann habe ich halt irgendwie so immer Plakate gemacht mit Menschen drauf und dann musste natürlich Typo dazu. Und da kommt, glaube ich, auch so ein bisschen so dieser Comic-Bezug, weil ich immer auch wieder irgendwie so figurativ mit Schrift und das hat sich halt weiterentwickelt und da habe ich auch angefangen mit schwarzer Tusche zu arbeiten und das ist einfach, das glaube ich auch wieder so ein bisschen amerikanisch, obwohl es natürlich auch irgendwie eine viel größere Tradition in der asiatischen, also China, Japan, mit der Tuschemalerei irgendwie eine viel größere Tradition noch hat, aber und dann halt auch noch wieder eben in der Tätowierkunst mit
ja, klar.
Ink ja auch wieder irgendwie Bezug hat.
Der ist auch unauslöschlich.
Ja, ja, ja.
Machst du dann mit Pinsel oder Feder oder Stiften? Oder?
Ich, genau, mit Pinsel.
Ja,
also
schön.
Schwarze Tusche mit Pinsel aufgetragen.
Ja, ist eine schöne Art zu arbeiten,
finde ich. Ja, ja, ich liebe es. Ich komme, also es ist sehr zeitaufwendig und ich merke, dass ich gerade nicht genug dazu komme, das tatsächlich zu machen. Ja.
Ja,
was aber auch schön ist, weil es gibt halt, also dieses Jahr ist wirklich sehr ereignisreich so und es passieren tolle Sachen und das ist auch schön.
Also es gibt ja auch ein gut, also das ist ja, ich glaube, also man wird eh nie fertig sein, also wenn du jetzt sagst, du hast das Gefühl, nicht genug dazu zu kommen, du bist, sag mal, bis du umfällst, sowieso nichts anderes machen als das wahrscheinlich und das kannst, darum ist ja noch genug Zeit, aber ich kann diese Ungeduld natürlich auch gut nachvollziehen und verstehen.
Ja, es ist auch irgendwas so, es macht das einfach, ja, ist dann die Leidenschaft.
Aber führst du dann so ein Skizzenbuch, dafür, wo du so Sachen skizzierst oder sowas und aufnimmst oder ist das einfach, du sagst, du setzt dich hin, jetzt habe ich eine Ausstellung in 3 Wochen, 3 Monaten, im Jahr und da bereite ich mich jetzt drauf vor oder nimmst du Einflüsse auch mit, wenn du unterwegs bist?
Also das sind eher so, genau, beides, glaube ich. Also irgendwo Alltagsskizzen kommen mit rein, aber auch genauso Bilder, die im Kopf sind. Einfach, was ein Mensch für eine Haltung, Geste, was kann mit einem Menschen passieren. So Skizzen, das sind schon Ideenskizzen, die ich auch auf jeden Fall mit einarbeite. Ja.
Ja. Und dann ist eine Ausstellung natürlich auch eine Plattform, eine gute Plattform, wie ein Buch, was du auch gemacht hast, oder wie Musik halt auch, dass man seine Meinung mal loswerden kann. Gibt es auch ganz rein nur einfach eine poetische Seite bei dir in deiner Kunst oder ist das immer ein Thema?
Wie meinst du das?
Ja, kann ja mal, also dass du mal nichts mit Politik und nichts mit Haltung zu tun, sondern einfach nur sagst, heute geht es mir einfach gut und ich mal Sonnenblumen, aber auf deine Art. Die können dann ja auch düstere junge Leute sein mit Pickeln und.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall auch so einen rein emotionalen Zugang zu den Bildern für mich.
Ja,
also jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich will jetzt voll das und das sagen und habe jetzt die Message und die will ich jetzt auf ein Blatt bringen. Das ist es tatsächlich relativ selten.
Jetzt hast du in der Kunst natürlich genau das gleiche Problem, ganz ehrlich sein, vielleicht eigentlich sogar also noch viel, viel schlimmer, finde ich, als oder in meiner Warnung zumindest, aber vielleicht, weil ich das nicht so untersucht habe wie du, ist ja das Thema, Frauen in der Kunst spielen traditionell eine sehr untergeordnete Rolle und da wird immer
nicht
drüber
nicht
diskutiert.
Nicht nur in der Kunst.
Ja, aber gerade in der Kunst fällt mir das natürlich immer auf und da selbst wenn du behauptest, so aufgeklärt zu sein wie ich und wie mit Helium Cowboy, ist natürlich die Anzahl der weiblichen Künstler, die wir hier vertreten haben, eher gering.
Ja.
Es gibt für mich auch viele Erklärungen, woran das liegt, dass die Jungs sich immer da in den Vordergrund spielen bei dem ganzen Thema. Aber ihr könnt natürlich genauso gut hingehen und dieses Buch, was ihr über Queer Feminismus im Punk gemacht habt, das kann man natürlich genauso über Kunst machen. Ich bin neulich noch angezählt worden von einer Künstlerin, mit der wir früher viel zusammengearbeitet haben und die ich sehr schätze. Moki ist das angezählt, sie hat nur eine ironische Mail geschickt auf ein Newsletter von uns und wir haben ja einfach nur eine Sommerausstellung gemacht, wo ich meinem Sohn gesagt habe, guck mal, was kann man hier kuratieren, was kann man hier machen, lass uns einfach die Sachen, die wir haben, über den Sommer zeigen, weil wir kaum hier sind und nur Vereinbarungen und Touristen und wir den Künstlern ja auch nochmal Gefallen tun, wenn wir die Sachen nochmal nach oben pushen und das machen und dann waren das 30 Künstler, die da auf der Liste stehen und dann schrieb Moki zurück, Mensch, da ist ja wirklich eine riesengroße Frauenquote bei. Und da sind drei, vier vorne bei. Es war früher schon viel besser, aber das war Zufall. Keiner denkt, hat darüber nachgedacht. Wir haben natürlich auch so Lagerbestand gemacht und Lagerbestand ist dann einfach so. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich die Diskussion auch schon dann wieder mit männlichen Künstlern oft, vor allen Dingen mit männlichen Künstlern oft, dass sie ja nicht nach, oder Kuratoren, dass sie nicht nach Geschlecht kuratorientieren, sondern nach der Qualität in dem, was da kommt. Ja. Ja, das heißt, da ist so ein großer Widerstand. Dann kommst du und du bist gleich beliebt und begehrt, was so die Kunstszene angeht. Man stellt dich gerne aus, man zeigt dich gerne, also deine Kunst sehr gerne. Wie glaubst du, kann man da was ändern?
Also dieses Argument höre ich auf jeden Fall extrem
oft. Ja, die Argumente sind gleich, egal wo du das
machst. Ja. Also das ist, glaube ich, so ein... Es ist nicht so einfach. Ich kann nicht behaupten, dass man jetzt sagen so, ja, ist doch easy, du musst einfach nur mal ein paar mehr weibliche oder LGBTI-Personen oder was auch immer, warum das jetzt auch noch. Also weil queer ist ja an sich eigentlich auch gerade ein ziemlich großes Thema. So. Aber also ich glaube, es wäre einfach cool, wenn man so ein bisschen aus dieser Comfortzone, das hattest du vorhin schon mal gesagt, finde ich jetzt ein ziemlich guter Begriff. Man muss einfach ein bisschen aus seiner Comfortzone rauskommen und nicht als Typ seine Dudes einladen und immer wieder, also das reproduziert sich so unglaublich. Und es ist halt auch einfach ein Stück Bequemlichkeit. Und da muss man irgendwie mal rauskommen und sich auch einfach mal überlegen, so Moment, ich kann auch mal einfach weiterschauen und wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe, finde ich genug Leute. Und ich weiß nicht, vielleicht, ich nehme das in Hamburg auf jeden Fall auch ziemlich extrem so wahr, dass es doch auch irgendwie so ein, also no offense, aber so ein älterer Herrenclub ist. Ja, und das ist auch, also ich finde es auch ein bisschen unangenehm. Also ich merke, dass ich dann auch über meinen eigenen Schatten springe und sage so, nein, ich will das aber und ich nehme mir das. Aber es ist nicht so, dass es sich total... so flüssig anfühlt.
Ja, also okay, vielleicht älterer Herrenclub, was vielleicht so die Ausstellung von Leuten angeht, denen diese Galerien auch gehören, die das machen, aber wir haben in den letzten Jahren ja auch so einen Boom an Kuratoren und das sind meistens Kuratorinnen und wenn die Ausstellungen kuratieren und also natürlich zusammenstellen, dann ist der Anteil der Frauen da auch nicht größer.
Auch nicht größer, ja. So, naja, ich meine, das ist ja auch nicht, also nicht jede Frau ist gleich bewusst für die Themen oder interessiert. Also ist ja auch, nicht jede Frau ist ja gleich cool oder so.
So, man braucht eigentlich neue Stühle hier für den Gesprächspartner. Du sitzt da so, als wäre es unbequem auf dem Hocker.
Ja, das ist, weiß ich nicht, nö.
Nee?
Also vielleicht bin ich kleiner, nee, ich weiß
ich
es nicht.
Ja, ich nehme ja hier Kritik an. Ich habe neulich auch harsche Kritik eingestellt für unsere Musik, die ich hier drunter lege.
Aber das ist vielleicht auch einfach das Thema, wo ich so ein bisschen auf meinem Stuhl hin und her rutsche. es ist, weißt du, mich halt emotional auch beschäftigt und ich mir einfach extrem wünschen würde, dass sich da mal was tut.
Aber sollte man denn dann rangehen, um es ganz plump zu sagen und sagen, okay, ich mache eine Gruppenausstellung und ich gucke mal, dass das Verhältnis stimmt?
Ja, genau. Also das ist natürlich auch ein Thema. Kein Mensch hat Lust, eingeladen zu werden, weil er einem bestimmten Geschlecht zugehört. Deswegen, also es geht auch nicht darum, einfach nur eine Quote zu erfüllen und so weiter. Aber das ist nicht der Punkt. Also der Punkt ist einfach, dass es diesen Kreislauf gibt. Also es gibt diese, gut, du meinst jetzt auch, es gibt viel weibliche Kuratoren, aber ich kenne genug Fälle von Kuratorinnen, die immer wieder ihre Freunde einladen. Und das sind halt Männer. Ja. Und das reproduziert sich so unglaublich. Und du hast dann auch, also ich merke das auch bei mir selbst, wenn ich überlege, das kann manchmal Musik sein, das kann alles Mögliche sein oder wen ich fragen kann oder auch immer. Also es sind das, was du quasi permanent vorgesetzt bekommst, hast du auch mehr in deinem Bewusstsein als das, was vielleicht trotzdem noch am Rande existiert. Und du musst dir die Mühe machen, das anzuschauen, was halt leider noch am Rand existiert. Und dann ist es aber genauso in deinem Bewusstsein. Aber das ist halt ein Prozess. Und das ist auch, das Teil dessen ist auch, wenn ich zum Beispiel, ich erinnere mich an Gespräche darüber, dass Menschen sagen, dass sie Musik, wenn eine Frau singt, dass ihnen das nicht so gefällt.
Ja.
Und das sind auch Sachen, das mag sogar sein, also das möchte ich den Menschen gar nicht absprechen, weil es ist ja eine Empfindung.
Mhm.
Aber das ist auch eine Form von Gewohnheit.
Unbequemlichkeit natürlich auch, ne?
Ja.
Ich glaube, wenn man da selbstkritisch ist, als Ausstellungsmacher wie ich, dann hat das natürlich auch mal viel damit zu tun, dass man dann vielleicht da auch ein bisschen weiter gucken muss einfach. Und wenn man dann eine Ausstellung zusammenstellt, die Position findet man schon, also das, was ich immer, werde da auch oft zu gefragt zu dem Thema, ich habe da auch schon auf Panels gesessen und darüber gesprochen oder mitdiskutiert. Was mir natürlich ganz klar und ganz bewusst ist, ist, dass es gerade in der Kunst, was ja auch ein Geschäft ist, was irgendwie aus großen Egos besteht. Also der Künstler hat ein großes Ego, der Galerist hat ein großes Ego, der Sammler hat ein großes Ego. Und die kommen alle zusammen und die müssen irgendwie zusammen funktionieren und passen. Da ist also schon mal auf jeden Fall eine Menge Testosteron im Spiel per se. Und bei Künstlern ist es ganz oft auch so, dass die eben einfach die Arme ganz weit ausfahren und sagen, das bin ich.
Mhm.
Und es bei Künstlerinnen ganz oft so ist, dass sie sagen, guck mal, hier ist mein Bild. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise an die eigene Präsentation.
Das ist das, was man dann Sozialisation nennt.
Genau. Und dass es dann natürlich auch immer schneller auffällt, auch wenn du Ausstellungen machst. Also, oh Mensch, guck mal, der macht doch was, das passt hervorragend da rein. Und dann ist das Einzige, was man dazu sagen kann, oder was ich als Rat an Kuratoren geben kann, ist, okay, wenn du da jemanden gefunden hast, weil er so da steht, sagt hier, hallo.
Ja.
Dann guck doch mal, ob es da noch was dahinter und daneben und an den Seiten gibt, was vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise sich präsentiert.
Ja. Ja, das ist halt, das keine Ahnung, das ist ein Prozess. Ich bin da auch so ein bisschen, ich bin da eigentlich optimistisch. Also ich hoffe, dass sich da einfach noch viel tut und dass wir uns einfach du musst überlegen, in den 70ern oder so durfte man in der Schweiz als Frau nicht mal wählen.
Mhm.
Das ist so absurd. Das ist einfach, das ist unfassbar fast. Ich kann mir das, also wenn ich darüber nachdenke, weiß ich nicht. Fehlen mir die Worte dafür.
Klar.
Und das ist halt natürlich so, ich meine, 70er ist nicht so ewig lang her. Und das dauert auch einfach.
Mhm.
Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass das auch schon thematisiert wird. Und klar, mit so Trends und dann gibt es diesen vermeintlichen T-Shirt-Feminismus. I'm a Feminist hat man auf dem T-Shirt stehen. Okay, cool. Heißt aber noch lange nicht, dass das eigene Verhalten reflektiert wird und sich da irgendwie so auch Muster irgendwie aufgebrochen werden. Aber trotzdem ist es halt irgendwie was. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass sich da irgendwie was tut.
Mhm.
Also ich sehe das auch ein bisschen optimistisch. Ich will gar nicht mal alles so schwarz malen. Also schon, aber nicht in dem Fall.
Ja, man darf halt nicht aufhören, darüber zu reden. Darum sage ich ja, vielleicht tatsächlich, wenn ihr so viel Aufmerksamkeit bekommt für so ein Buch, ob man dann das nicht eben auch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet, weil dieses Thema Frauen in der Kunst wird natürlich immer wieder aufgearbeitet und da gibt es auch Bücher zu, die bestehen dann aber zu 99,9% aus dicht eng gedrucktem Text.
Mhm.
Damit erreicht man ja auch nicht so wahnsinnig viele.
Ja.
Und ob das alles so sinnvoll ist, was dann da geschrieben wird, ist ja auch die Frage. Darum ist es ja irgendwie eine Frage der Formate, wie man, das ist genauso das Thema mit der Haltung, das hat auch ganz viel mit dem Format zu tun, wie erreicht man die Leute überhaupt noch? Wir haben ja auch gerade schon gesagt, also Facebook ist mehr oder weniger nicht mehr wirklich relevant. Mhm. Also wenn ich sehe, was da passiert, dann denke ich auch nur so, die Zeit, die ich da rein. Also selbst wenn ich so das einfach nur verlinke, wie vorhin, dass ich sage, ich bereite mich jetzt auf meinen Gast vor mit dieser Musik, da hätte ich vor 3 Jahren dann noch 70, 80, 90 Leute darauf reagiert und wäre noch da hingegangen und hätte sie das angehört.
Ja.
Jetzt fandst du das schön, dass ich das gemacht habe.
Weil ich es halt gesehen habe,
weil ich dich drin markiert habe und noch 3 andere Leute. Ja. Oder so. Dann denkt man auch so.
Ja, ich denke auch jeden Tag drüber nach.
Problem.
Genau, brauche ich das eigentlich noch?
Ja, aber das ist halt die Frage, wie erreicht man diese Aufmerksamkeit noch? Und dann das ist halt eine Frage des Formates. Ich bin zum Beispiel, ich glaube, heutzutage macht es wieder Sinn, dass man sich hier in Büchern ausdrückt. Macht es Sinn, dass man als Musiker auch die Schallplatte wieder hat, auch wenn es nur für eine kleine und vielleicht auch eine hippe, vielleicht auch ältere Generation sein mag, dass man wieder Schallplatten rausholt. Aber du hast einfach wieder das, was Schallplatten früher ausgemacht haben. Und das ist ein Cover-Artwork, das ist was zum Rausziehen, das ist was man in der Hand halten kann.
Ja, ich glaube auch überhaupt nicht, dass Schallplatten irgendwie, also Schallplatten sind, so viele von meinen Freunden kaufen Schallplatten. Die bleiben einfach, die werden nicht so einfach weggehen. Gute CD ist weggegangen.
aber die CD ist auch ein ganz anderes Format.
Absolut.
Es gibt
Tapes werden halt wieder gemacht, wie wir ja auch. Wir haben auch wirklich ein Tape rausgebracht.
Absolut, ganz toll eigentlich. Nur wer kann die noch abspielen? Also wir haben noch Kinder in dem Alter gehabt. wir haben noch Kinder in dem Alter, denen man noch so Kassettenrekorder hingestellt hat. Das waren so meine erste Musik, diese runden, bunten Dinger, ne?
Ja.
Da gibt's noch mal ein Kassettenabspielgerät, aber wer hat das sonst noch? Aber klar, also meine Eltern hatten früher, mein Vater hat früher, hatte der ein Tonbandgerät.
Ja, mein Vater hat auch damit aufgelegt.
Ja.
Als DJ mit Tonbandgerät.
Das ist ja eigentlich auch was richtig Schönes, aber diese Bänder sind halt einfach nicht, sind schon kompliziert. Schallplatte ist schon ein schönes Format, aber...
Ja, aber das war, glaube ich, nicht der Punkt, den du...
Nee, aber dass man Formate findet, ja gut, aber da kann man also in diesem Podcast darf man sich auch mal verlieren, man kann auch über andere Dinge sprechen.
Ich bin manchmal fehlt mir die Geradlinigkeit.
Was in unserem Gespräch, oder was?
Nein, überhaupt. Überhaupt keine Kritik in meinem eigenen Dasein.
Ich glaube, man kann dem Ganzen ganz gut noch folgen. Ich glaube, man kann das auch ganz gut nachvollziehen. Ich finde, wenn man sich mit einer Sache wie ihr auseinandergesetzt habt, in diesem Buch, ein Thema, an dem man sich abarbeitet als Künstler in einer Ausstellung, das ist ja auch was, Ausstellungen werden auch nicht mehr so wahrgenommen, wie sie mal wahrgenommen wurden. Es ist keiner hier gewesen bei der Eröffnung, der gefragt hat von dieser Ausstellung, in der wir gerade sitzen.
Aber was sagst du denn zu Affenfaust? Das ist ja ein Meet and Greet, ein absolutes, aber schon ein extremer Massenanlauf da.
Ja, also ich glaube, dass sich da einfach eine Menge verändert hat zu so einer sehr, ich habe auch mal eine riesengroße Ausstellung gemacht mit Helium Korb, habe ich vorhin erzählt, wir haben 2008 unser falsches 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir waren eigentlich schon 6 Jahre alt, aber es brauchte halt so für Vorbereitungszeit ein riesengroßer Raum und es waren ganz viele Leute da. Es stand eine Schlange um das Biberhaus einmal rum zu und Leute, die ich treffe, die damals da waren, sagen immer noch, Mensch, das war eine der schönsten Kunstveranstaltungen, bei der ich bei sein konnte. Das hatte auch viel damit zu tun, dass wir einen wunderschönen Sommerabend hatten, dass die Stimmung unglaublich gut ist. Das hat auch viel damit zu tun. Wir hatten über 30 Künstler aus aller Welt auch da, mit denen ich aber schon 6 Jahre zum Teil zusammengearbeitet habe. Und wir haben nicht nur eine tolle Ausstellung gemacht. Damals wollte niemand drüber schreiben. Also das Abendblatt ist gekommen nach der Veranstaltung. Keiner hat sich dafür interessiert. Es gab auch nicht das Facebook und so gab es in dem Sinne auch noch nicht. Also es war wirklich tatsächlich, wir hatten persönliche Einladungen, wir haben Poster in der Stadt geklebt, die damals noch gebracht haben und es war rappelvoll. Und das lief den Sommer über und es war immer gut besucht. Es war ein schöner Anlass, wo Leute hingekommen sind. Und wir haben hinterher, was auch bei sowas wichtig ist, weil wir natürlich eine kommerzielle Galerie sind und mit Künstlern arbeiten, die davon leben müssen, die war auch extrem erfolgreich. Wo ich vorher nicht von ausgegangen bin, dass das so passiert, aber das ist auch so passiert. Und die Leute, die da waren, haben sich damit beschäftigt, was da passiert und mit der Kunst befasst. Und das erlebe ich heutzutage mehr und mehr, also auch bei kleinen Ausstellungen, nicht nur bei der Affenfaust. Bei der Affenfaust ist es vielleicht insofern extrem, weil die natürlich einen großen Raum haben, viele Leute anziehen und da manchmal 1000 Leute sind, von denen sich 20 für das interessieren, was an den Wänden ist.
Genau, das heißt nicht unbedingt, dass sie damit kommerziell erfolgreich
sind. Das ist halt so ein bisschen dieses, für mich so eine ganz, ganz schwierige Kunst und Galerien und Ausstellungen, das verändert sich immer, das verändert sich über die Jahre immer. Da muss man vielleicht auch was ändern. Wir sind in den letzten Jahren halt einfach dazu übergegangen, dass wir aus allem große Events machen. Und wenn einer sagt, hey, ich mache in Hamburg mal eine Burgerbar auf, dann hast du 30 Monate später 400 Burgershops in ganz Deutschland, die alle was ganz Besonderes machen.
Und dann hast du das wieder Rahmenleben.
Beef zwischen zwei Patties packen. Weißt du, wenn du das dann unseren amerikanischen Freunden erzählst, die wir so persönlich haben und kennen und sagen, bei uns sind Burger gerade ganz gut. Und sagen, okay. Und das ist halt immer, wird halt immer groß und es wird dadurch nicht wirklich so wahrgenommen. Und ich freue mich über Ausstellungen, die man machen kann, wo man, da, also früher hatten wir auch einen ganz kleinen Raum, 60 Quadratmeter am Schlachthof. Mhm. In der Sternstraße, der Feldstraße, die Ecke, da standen die Leute auch unten, der ganze Balkon war voll, das war rappelvoll. Da habe ich neulich noch mit jemandem drüber nachgedacht, der früher auch dabei war, sagte, und ab einer bestimmten Uhrzeit konnte man nichts mehr sehen, weil der Raum war so verqualmt.
Ja, okay.
Aber es ist immer noch was passiert. Wir haben immer noch Bilder verkauft, wir haben immer noch neue Leute dazu bekommen und wir haben immer noch über die Kunst geredet. Und mir geht es in letzter Zeit halt einfach ganz oft so, dass ich bei Ausstellungen bin, wo die Kunst so eine schöne Deko im Hintergrund ist. Und dafür ist Kunst, die handgemacht wird von Leuten, die sich ein Thema überlegen, die ist zu wertvoll. Mhm. Hat aber auch was damit zu tun, dass es zu viele Künstler, das ist falsch ausgedrückt, zu viele Künstler gibt. Aber verstehst du, was ich meine? Es gibt zu viele Leute, die...
Du meinst es männliche Künstler?
Überhaupt, ja, vor allen Dingen männliche Künstler. Das ist vor allen Dingen viel zu viele Männer. Nein, weil heutzutage ist es halt immer so, du gehst halt hin und machst dein Facebook oder dein Instagram-Profil und dann gibst längst drei Bilder auf rein und hast schon 500 Follower und dann denkst du so, jetzt bin ich Künstler. Und da gibt's halt im
Prinzip... Was aber auch schön ist. Also,
es hat seine Vorteile, es hat aber auch natürlich seine Nachteile. Es hat den Nachteil, dass du, wie gesagt, wenn du die Affenpause ansprichst, dass du bei der Affenpause auf einer Ausstellung bist, am Tresen stehst und dann sagst, na, und was war dein Lieblingsbild? Und dann Leute da hast, die sagen, weiß ich gar nicht, wann ich gucken.
Ja.
Es gibt so Leute, die finde ich ganz faszinierend, die scheinen so einer anderen Welt, genauso wie ich, gehört zu den Leuten, die, wenn ich irgendwo reinkomme, in eine Ausstellung, in eine Galerie, mir die Sachen immer angucke. Ich gucke mir das immer an. Und manchmal dauert das nicht so lang, weil ich in meinem Leben auch schon wahnsinnig viel Kunst gesehen habe. Eine Messe ist zum Beispiel was anderes. Bei einer Messe kann ich rübergehen, links und rechts gucken, sagen, hier bleibe ich nicht stehen. Da, wo mich was interessiert, bleibe ich stehen. Ja. Das ist auch eine Erfahrung, die man natürlich irgendwann bekommt, wenn man irgendwie das 30 Millionen Bilder schon gesehen hat. Aber umso toller ist das natürlich, wenn man irgendwo auf einer Ausstellung ist und guckt und sich da so langsam ranarbeitet. Wenn wir jetzt hier ich will ja keine Kollegenschelte überhaupt nicht betreiben, aber wenn wir jetzt bei meinem guten Freund Ralf Krüger bleiben, den ich sehr schätze und Heiko Müller auch, und wir haben eine Ausstellung wie Monsters of Drawing, dann ist das ein ganz, ganz, ganz großer Begriff, Monsters of Drawing. Mhm. Da haben die Messlatte wahnsinnig hochgelegt.
Auf jeden
und dann
Fall.
Kommst du da rein und dann sagst du, okay, ist nicht Monsters of Drawing. Und ich habe schon mit ganz vielen Leuten draußen mal drüber unterhalten, haben gesagt, aber das ist eine tolle Position und das ist eine tolle Position. Aber was haben Ralf und Heiko damit bewegt? Die Leute gucken zumindest mal, ist es denn Monsters of Drawing?
Ist es denn wirklich? Ja, stimmt.
So, das heißt, du hast da auch...
Hab ich so noch gar nicht gesehen.
Du kannst ja auch mal provozieren. Du kannst ja mal sagen, hey, das ist der Shit hier.
Ja.
Oder, ne? Und dann fand ich das ganz angenehm, weil ich da auch durchgegangen bin und gesagt, absolut tolle Positionen dabei.
Ja.
Barbara Lüde zum Beispiel, hat mir sehr gut gefallen da. Ne? Andere gefallen mir da auch sehr gut. Heiko ist sowieso, der ist auf so einem Trip, der hat sich ja immer weiterentwickelt die letzten Jahre. Das ist ja wunderschön zu sehen. Und ein paar Leute, die nur mir gefallen, ein paar Leute, die nur anderen Leuten gefallen. Aber wenn du dann an den Punkt kommst, dass die Leute darüber diskutieren, draußen stehen und diskutieren und nicht nur sagen, na, wie geht's dir, wo warst du im Urlaub, wie geht's den Kindern oder keine Ahnung, wo gehen wir nachher hin? Dann hast du natürlich schon viel mehr, also dann hast du eigentlich das erreicht, was eine gute Ausstellung können.
Ja, das wirkt so ein bisschen dieser allgemeinen Beliebigkeit entgegen, die ich definitiv in anderen Galerien zum Teil dann sehe.
Ja, aber das ist halt natürlich auch irgendwie so unsere Aufgabe als Ausstellungsmacher, aber ich finde eben auch als Künstler mal wieder zu gucken, wie. Also man müssen auch die Künstler fragen, wie mache ich eine packende Ausstellung. Ne? Also das ist vielleicht nicht unbedingt die Aufgabe des Künstlers, darüber nachzudenken. Mhm. Unterhält die alle Leute, muss ja nicht hier so einen Vergnügungspark machen. Aber wenn du wenn du das nicht alles alleine machen musst als Künstler, ist dir schon mal sehr geholfen. Also wenn du hingehst und du machst eine Ausstellung, bei einer Masterarbeit ist natürlich was anderes, da musst du dich darauf konzentrieren, dass du dazu dein Ziel kommst. Da hast du auch eine Freiheit, und gleichzeitig Grenzen. Also
ja, absolute Grenzen, weil du musst ja vorher festlegen, was am Ende wird.
Genau, aber wenn du zum Beispiel mit einer Galerie oder mit jemandem zusammenarbeitest, der dich ausstellt und du hast die Zeit, vorher drüber nachzudenken, die Zeit nimmt sich ja auch keiner mehr.
Ja.
Keiner nimmt sich mehr die Zeit.
Ist absolut, hat sich verändert.
Wenn ich sehe, was Künstler heutzutage gleich posten, nachdem sie den ersten Tag im Atelier sind und ich mag diese Leute und ich will denen auch nicht vorschreiben, was sie machen, sondern weil ich weiß es auch nicht, was besser ist. Ich weiß auch nicht, wie Social Media wirklich funktioniert. Oder wie das Ganze noch funktioniert. Aber wenn ich sehe, dass Leute hingehen und sagen, ich habe im August eine Ausstellung und das sind die ersten drei Bilder, die habe ich gerade fertiggestellt.
Ja.
Denke ich so, warum? Also mach doch zeig doch was anderes. Wenn du, also wir haben alle, wir müssen also alle irgendwas zeigen, aber zeig doch nicht ständig kontinuierlich, was du machst und warum du arbeitest, sondern find doch ein, zwei Leute, mit denen du das machst. Also hab doch deinen besten Kumpel oder deinen Galeristen, hast du in deinem Fall einen Band, von dem ich mir vorstellen kann, dass der ein spannender Gesprächspartner ist, wenn man einfach, wenn der mal im Atelier vorbeikommt und guckt. Weißt du, du kriegst deinen Einfluss, aber hol ihn dir nicht von diesen 5000 anderen Menschen, die gar nicht an dir interessiert sind am Ende des Tages.
Okay, also den Punkt verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Du meinst, dass man quasi sich das Feedback nicht dadurch holt, dass man Sachen auf Social Media postet?
Wenn sie fertig sind und abgeschlossen sind, dann vielleicht. Aber
achso, okay, so Work in Progress.
Aber dieses ganze, Work in Progress ist ja was anderes. Ich kann es ja gucken, wenn ich Work in Progress mache, dann sind da ein paar Latten, dann sind da ein paar Details, niemals das ganze Bild. Das ganze Bild gibt es, wenn die Ausstellung ist. Ja. Weil ich mich natürlich nicht davon freimachen kann, wie andere Leute darauf reagieren. Mhm. Und heutzutage hast du natürlich das Problem, du machst was Neues, du postest das gleich und dann hast du nicht die 30 Likes, sondern hast auch immer nur 15. Dann sitzt du da und denkst so, kommt das nicht gut an? Vielleicht sollte ich andere Farben benutzen. Weißt du, nur mal super ganz gut, extrem gesprochen. Aber ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, vor allen Dingen junge Leute und noch jüngere Leute, die sagen, ja, aber ich brauche dieses Feedback. Und vielleicht haben sie dann mal das Glück, dass dann auch jemand kommt und das ausstellt und sie zeigen das. Mhm. Wahrscheinlich war es das aber dann auch. Und ich hatte ja neulich, im letzten Podcast habe ich gemacht mit dem Peter Skovgaard. Das ist die Ausstellung, die wir gerade haben. Peter Skovgaard ist Baujahr 1960. Der hat kein Facebook und kein Instagram und ich, weil das nicht versteht. Der hat auch Kinder, der lebt auch in dieser Welt. Der hat auch ein Smartphone, wo das alles irgendwie drauf geht und funktioniert. Der sieht aber keinen Grund, warum er das machen soll, weil ihm geht es darum, Bilder zu machen. Also er macht Bilder und dann hängt er die in der Ausstellung. Er hat viele Sammler, er hat Kunden, die Königin von Dänemark kauft bei dem. Das ist so, für ihn ist das, er sagt, und dann hat er auch gesagt, die jungen Künstler werden irgendwann feststellen, dass es nicht um das Ich geht und dass der Name nicht vor dem Bild steht, sondern dass es erstmal um das Bild geht. Und wenn du dich damit auseinandersetzt, dann hast du genug zu tun.
Dabei wird ja der Name auch irgendwie immer wichtiger oder das, was dahinter steht. Das ist ja selbst bei, eigentlich waren ja quasi Illustratoren oder Illustratorinnen irgendwie immer so, standen komplett im Hintergrund. Mhm. Also es ging ja eigentlich, ist ja wie eine Art Dienstleistung.
Ja.
Und ich beobachte aber auf jeden Fall extrem die Entwicklung, dass es auch da immer mehr eigentlich um den Menschen dahinter geht. Also eigentlich, wie man auch eher in der bildenden Kunst das findet. So. Also dass du gar
das
nicht
hat
mal
sich
nur.
Verändert, das stimmt,
hat sich definitiv verändert. Also es geht gar nicht nur so, XY-Zeitung bucht XY-Illustrator, sondern es geht schon um, okay, was wollen wir, wie branden wir uns, was wollen wir darstellen. Also es trifft natürlich auch nicht auf alle Zeitungen und Magazine zu. Aber ich habe definitiv den Eindruck, dass es sich da extrem auch verändert. Also jetzt kommt hier ein Anruf rein.
Jetzt vibriert der ganze Tisch vibriert. Ganz schlimm, eigentlich mache ich das aus. Ja.
Ja, also das hat sich auch schon verändert, ja, das stimmt. Also es geht immer mehr auch um weniger um das Bild an sich, sondern auch so um die Attitüde vielleicht. Also Attitüde überhaupt ist ja enorm wichtig geworden.
Aber jetzt, du machst ja Auftragsarbeiten als Illustratorin. Wie weit ist dann der Einfluss, den die Kunden nehmen? Oder gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, das mache ich nicht?
Bisher musste ich zum Glück noch nie sagen, so, oh, das geht gar nicht, das kann ich nicht machen. Mhm. Aber ich glaube, das würde passieren, dass ich irgendwann sage, so, nee, das will ich nicht, das geht mir auch zu weit. Und ich habe auch, das ist ein Riesenthema. Also das Thema ist einmal, okay, trenne ich das? Trenne ich mein vermeintliches angewandtes Arbeiten von meinem vermeintlich freien Arbeiten? Oder mache ich es eigentlich anders und sag so, hey, ich bin halt beides und ich mag auch beides auf eine gewisse Weise oder ich mag es auch total gern, dass jetzt meine Zeichnungen zum Beispiel auf dem T-Shirt sind, so, warum auch nicht, oder in einem Magazin abgedruckt werden. Sobald ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich da in meiner Person und meinen Vorstellungen komplett verbiegen muss, ist das ja auch einfach Teil meiner Person. Und ich finde es eigentlich, ich habe mich dazu entschlossen, das nicht zu trennen, sondern zu sagen so, ey, ich bin halt einfach beides. Und ich finde das auch gut und ich habe auch Lust, beides zu machen. Und das ist auch eine Sache, wo ich merke, okay, das wird auch, das verändert sich auch gerade so. Die Trennung ist nicht mehr so extrem. So, ich meine, wahrscheinlich ändert sich die Szene um die bildende Kunst so. Obwohl ich auch, da habe ich mich auch mal mit Ralf drüber unterhalten, also Schacke. So, er meinte so, das ist früher auch zwischen der Armgardstraße, genau, Ralf Krüger. Ja. Schacke. Zwischen der Armgardstraße, also der angewandten HAW und der HFBK, irgendwie auch mal den Versuch gab, das ein bisschen interdisziplinärer zu gestalten, dass man sich mehr austauscht und so weiter. Mhm. Und als ich da studiert habe, habe ich schon auch gemerkt, okay, es gibt halt einen Unterschied. Das wird anders gesehen und das liegt natürlich auch daran, dass Illustratoren weniger Inhalt vermittelt wird.
Das ist aber auch ein regionales Thema. Das hat auch was mit Deutschland zu tun, wie wir auf Kunst gucken. Also das ist in anderen Ländern ist das nicht so. In Dänemark zum Beispiel ist die Trennung nicht
absolut.
Also du bist ein Künstler und du kriegst einen Auftrag von einer Zeitung oder von einem Produkt, ein gutes Design zu machen. Dann schreibst du deinen Namen dran und alles ist gut. Oder du kriegst einen Auftrag von einem Hotel, die Fassade zu malen und dann weißt du als Künstler auch, das ist Dekoration, aber es ist genau das gleiche Thema. Du wirst als Künstler klassifiziert und du wirst auch so ernst genommen. Ja. Da haben wir Deutschen halt immer Probleme. Das ist gerade, was diese Hochschulthematik angeht. Es gibt halt auch Muki zu kommen. Muki hat mir irgendwann mal gesagt, die machen so Kunst. Oder wir machen jetzt Kunst mit der Ausstellung, um zu unterscheiden, also so was wir sonst machen. Und genau, und dann das ist natürlich irgendwie der charmante Versuch aufzuhebeln, dass man sagt, ach, das ist ja natürlich schon alles sehr gefällig und nicht so. Und das ist das wirklich, was worauf es drauf ankommt. Ja. Aber das ist eine Unterscheidung, die macht man hauptsächlich in Deutschland. Die macht man in vielen anderen Ländern nicht. Ja. Also mein Freund Jonathan Levine von der Jonathan Levine Gallery, der hat mal bei so einem Interview für eine Ausstellung, die er in Deutschland gemacht hat, da haben sie ihn gefragt, was er macht. Er hat gesagt, Jonathan Levine Gallery, wir stehen für we represent artists that work in the here now, that come from advertising, that involve cartoon, comics. Und da habe ich gesagt, boah, ey, für Deutschland, Jonathan, einer der größten im Boot, redest du dich gerade um Kopf und Kragen? Weil wenn das jetzt jemand liest, der sagt, ich gehe heute Abend auf eine Kunstausstellung, sagt, na, das hat ja nichts mit Kunst zu tun.
Genau.
Aber das sind die Einflüsse, unter denen wir leben. Ich meine, wie sind wir denn aufgewachsen?
Ja.
Also auch wenn zwischen uns ein paar Jährchen liegen. Aber wie wächst man denn auf? Und jetzt auch, wenn du jetzt, wie wachsen denn 20-Jährige auf? Wir werden halt mit diesen ganzen Einflüssen versorgt und wir können nicht immer alles hardcore trennen.
Ja, aber deswegen verändert sich es ja auch immer mehr, so glaube ich. Also weil es natürlich in USA haben Comics eine ganz andere Stellung als in Deutschland. Und genauso auch in mit der Manga-Kultur, so, wo Mangas Teil der Aufklärung oder der Bildung quasi sogar sind.
Was für Comics liest du eigentlich? Oder liest du noch Comics?
Ja, also mit Charles Burns lagst du auf jeden Fall richtig, aber schon noch allein auf ästhetischer Ebene.
Charles Burns hat auch für Coca-Cola gearbeitet. Das sind ja so Sachen, wo ich sage, da würde ich Grenzen ziehen, ne? Also, ich meine, okay, keine Ahnung, vielleicht kann ich mir diese Arroganz heutzutage leisten, weil ich weiß, dass man auch mal auf Geld verzichten kann. Das habe ich in meinem Leben häufiger getan und trotzdem am Ende gut rauskommt, aber wenn man natürlich jünger ist oder wenn man das Geld braucht oder was auch immer, dann ist es natürlich auch was, worüber man diskutieren muss, ist es okay, für Coca-Cola zu arbeiten.
Mhm. Ja.
Ich würde da persönlich Grenzen ziehen und mag es, wenn Künstler diese Position machen, aber ich würde es niemandem vorwerfen, der sagt, scheiße, ich kann mir jetzt überlegen, für Nestle dieses eine Projekt zu machen oder in 2 Jahren zu verhungern. Das ist eine Entscheidung, muss man für sich selber treffen, natürlich.
Ja,
Hast du schon mit Nestle gearbeitet?
als ob mich die bisher angefragt hätten. Ey. Aber das ist, ich wollte zu einem anderen Thema zurück. Es gibt in Hamburg wirklich eine riesig tolle Comic-Szene. Ja. Und die fußt auch ein bisschen auf die Schule, an der ich war. Und da gibt es unglaublich viele Zeichnerinnen auch, die ich richtig toll finde. Und
bist du auch schon im Spring gewesen? Im Spring, im Heft?
Nee, im Spring, das war zum Beispiel auch ein Heft, da war ich noch nicht drin. Das war thematisch bisher, glaube ich, auch noch nicht so. Oder keine Ahnung, wir hatten nicht so wirklich persönliche Connection.
Du hast, glaube ich, aber einem Interview die Anke Feuchtenberger Vorbild genommen.
Ja.
Ne?
Ja, genau. Ja, weil Anke auf jeden Fall der Grund war, für mich nach Hamburg zu ziehen und diese Schule zu besuchen. Ja. Und eins meiner ersten Tattoos ist eine Zeichnung von Anke Feuchtenberger.
Ja, okay.
Das war mir immer so peinlich in der Schule.
Wieso?
Ja, weil ich nicht wie so ein Groupie rüberkommen wollte.
So. War sie Dozentin da schon? Oder?
Ja.
Ah, okay.
Ja,
aber das ist ja, man ist ja, wenn man, also wenn man...
Also es war auch tatsächlich davor. Also ich hatte erst das Tattoo und dann wollte ich an die Schule. Und beziehungsweise bin ich dann erst an die Schule gegangen.
Okay, aber es gibt ja bestimmt auch schon einige Leute, die Tattoos von dir haben. Also Motive von dir, oder?
Gibt es auf jeden Fall.
Und das finde ich ja, also gibt ja, das finde ich ja persönlich immer sensationell. Wenn es da so, das war bei mir immer mehr, als ich noch mehr so grafisch gezeichnet habe oder so die Zeichnung gemacht habe, da gab es immer mal Leute, die dann auch mich gefragt haben oder irgendwann gab es mal ein Foto oder sowas. Ich finde, da denke ich immer nur so, Jesus, das ist, also du findest meine Arbeit so geil, dass du dein Leben lang irgendwie auf der Haut haben möchtest. Das ist schon ein ganz schöner, und du hast aber noch nicht auch andere Leute, die sagen, hey, der hat jetzt aber das Design geklaut, was hat der dafür bezahlt?
Ja.
Und ich denke mir, ich bin noch mal gefragt worden, was der dafür haben will. Von jemandem habe ich gesagt, wie soll man denn da einen Preis dran setzen? Ja. Was willst du denn dafür nehmen?
Ja.
Da kannst du ja nichts für nehmen. Du bezahlst mich doch schon damit, dass du das jetzt dein Leben lang rumtragen musst mit dir.
Aber das fand ich auch, als ich damals die Tätowierausbildung angefangen habe, so krass, diese Verantwortung, die man hat als Tätowierer. Man macht ein Bild, jemanden unter die Haut und das ist einfach da.
Ja, ich glaube, heutzutage viele Tätowierer nehmen die Verantwortung gar nicht mehr an, denen ist das egal.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, vielen ist das auch egal. Also ich, ja gut, okay. Das ist ja ein ganz anderes Thema. Wenn wir damit anfangen, dann reden wir 3 Stunden. Das können wir ja ein anderes Mal machen. Aber ich glaube, also dass dieses ganze Zeichnerinnen-Thema.
Ja.
Zeichnen ist an sich ja überhaupt ein ganz, ganz, ganz spannender Bereich. Darum finde ich ja so Projekte wie Springen oder wie Monsters of Drawing. Oder ich finde auch gut bei Ausstellungen, wenn Künstler auch nochmal die Zeichnung auspacken. Finde ich das eigentlich immer extrem
was spannend. Dann eher so Vorzeichnung oder?
Nee, überhaupt. Das dann nochmal, also zum Beispiel Victor Costil, mit dem ich viel arbeite, der hat immer 3 Stufen für Stadien seiner Arbeiten, die nachher auf der Leinwand landen. Ja. Die erste ist eine Bleistiftzeichnung und der Typ kann einfach auch zeichnen wie ein junger Gott. Also das ist einfach toll.
Ich muss so unglaublich dringend pinkeln.
Ja.
Ich glaube, das liegt an dem leckeren Bier.
Pass auf, ich erzähle die Geschichte von Victor Costil weiter und du gehst pinkeln.
Ja, sehr gut. Das ist ein guter Kompromiss.
Aber dann weißt du ja gar nicht, worüber ich rede.
Ich kann danach trotzdem interessiert
okay. Ja, und du sagst mir nachher, ob wir das schneiden sollen oder nicht, ne? Also Victor Costil hat drei Stadien seiner Bilder. Das erste Stadion ist, er zeichnet schwarz-weiß. Das nächste Stadion, wenn er sich überlegt, das Bild weiterzuentwickeln, ist, er macht es eine farbige Zeichnung mit Tusche von dem gleichen Bild. Und dann erst landet das Bild meistens viel, viel größer, in der Regel zumindest 4-mal so groß, aber manchmal auch als große Leinwand, in Acryl auf Leinwand. Und die Zeichnung an sich spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil sie nicht nur eine Vorstufe ist, sondern weil sie auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise so ein Bild erzählen kann. Und jetzt muss ich doch warten, bis Barbara da ist, weil das ist ja das Thema, was ich mit ihr besprechen möchte. Ich kann jetzt auch gar nichts machen. Aber da kommt sie schon wieder. Wir sind ja Gott sei Dank ein relativ kleiner Raum. Da geht das. So, also alles, was du nicht hören musst, habe ich jetzt erzählt. Aber den letzten Punkt, den musste ich jetzt auch auf dich warten. Und zwar das Ding ist, die Zeichnung, die Vorzeichnung an sich ist zum Beispiel bei jemandem wie Victor Castillo und bei anderen Leuten nicht nur eine Vorzeichnung, sondern es entwickelt sich. Ich habe zum Beispiel zu Hause eine Zeichnung von einem Bild, was meiner Frau unglaublich gut gefallen hat. Das sind 2 Mädchen, die rennen aus so einem Dorf weg, Hand in Hand, über so ein Feld, Vögel drumherum und Yvonne, die auch, die wie du auch aus Ostdeutschland kommt, aus Halle, die sagt, das ist so, wie sie aufgewachsen ist. Das ist so, sie auf den Feldern mit ihrer Freundin und irgendwie hat das was Düsteres, man weiß aber nicht, was gleich passiert. Auf jeden Fall, die Mädels sehen so aus, als man traut denen nicht. Und irgendwas, entweder ist schon passiert oder passiert noch. Das Bild letztendlich, was er dann, weil es ja eine Vorstufe ist zu dem Bild, was er nachher malt, in dem Bild brennt das Haus. Und das ist viel deutlicher, dieses Bild, als diese Zeichnung. Und die Zeichnung ist viel unheilvoller und hat eine ganz andere Dynamik. Das heißt, wir, nachdem wir das große Bild dann irgendwann eine Ausstellung hatten und ihm gesagt hat, okay, da brennt das Haus, ich finde unser Bild trotzdem besser.
Ja.
Und das meine ich, also du kannst auch eine Vorzeichnung machen und die ist gut, aber ich finde halt, wenn man, also Zeichnungen haben halt immer so eine ganz besondere Tiefe irgendwie, die so ein gemaltes Bild nicht unbedingt erreichen kann mehr.
Ja.
Weil du halt ein paar Dinge offen lässt, ne?
Ja. So. Das ist gut, das ist kein Zeichnungs- spezifisches Ding, aber weswegen ich manchmal auch Lust hätte, Malerei zu machen, obwohl ich das, was ich mache, definitiv absolut liebe, ist, dass es für mich auch nur diesen einen Weg gibt.
Mhm.
Es gibt halt, und das ist halt auch so ein Tusche-Ding, es gibt keinen Weg zurück.
Aber Tusche gibt ja auch farbige Tusche. Machst das, ja. Das
ja, aber mache ich eigentlich nicht so. Und meine Zeichnungen sind halt wirklich, es baut halt auf, es baut auf und es gibt nicht zurück. Es gibt kein Weiß, was ich dagegen arbeiten kann. Sondern das Weiß ist das Papier. Und wenn das Weiß weg ist, ist das Weiß weg. Und das ist so, also es ist auch irgendwie toll, weil es halt kompromisslos ist. Mhm. Und wenn halt irgendwie was quasi falsch gelaufen ist, dann muss man damit arbeiten. Und dann muss das halt irgendwie, also vermeintlich falsch gelaufen ist. Das ist ja auch, gerade diese Fehler sind ja dann auch tatsächlich spannend, auch wenn ich sagen muss.
Die siehst du ja wahrscheinlich am Schluss auch nur, ne?
Genau, ich wollte gerade sagen, so ich irgendwie, ich muss jetzt dreimal auf Holz klopfen. ich bisher irgendwie unglaublich wenig quasi Fehler in meinen Bildern habe. Aber trotzdem ist es so, es ist doch auch, es ist natürlich eine Anstrengung, das ist dann auch so eine Anspannung. Also wenn man zeichnet, das ist absolute Hochkonzentration. So. Und das ist aber auch toll.
Hast du einen besonderen Ort, an dem du arbeitest?
Ja, ich musste jetzt gerade mein Studio wechseln. Also ich bin jetzt in einer breiten Straße, aber das ist ziemlich schön da. Die goldenen Zitronen proben im Keller.
Der Schlagzeuger von den goldenen Zitronen hat bei uns gespielt, bei der 5 Jahresausstellung.
Ja, siehst du? So einer
Kunstband.
Ich habe fast gedacht, ja, dass da irgendwie eine Connection
gibt. Ach, nicht wirklich. Also, aber das Ding ist, das habe ich ja auch, also wie gesagt, das habe ich ja gesehen, wenn du bist hier in Hamburg, haben wir ja eine sehr bunte und sehr große Szene und trotzdem bist du mit vielen Leuten zusammengekommen oder hast Berührungspunkte, mit denen man hier in Hamburg eher auch idealerweise vielleicht auch zusammenkommt, weil die ja immer so ein bisschen, weil es einfach ein sehr schönes Netzwerk ist. Also da ist jetzt von den Leuten, die mir so aufgefallen sind, keiner bei, der gesagt hat, komm, ey, ich bring dich groß raus. Diese Leute kenne ich auch nicht wirklich. Vielleicht wäre es manchmal ganz gut, aber nur aus wirtschaftlichen Gründen. Aber du hast zum Beispiel mit einem Ralf Krüger Kontakt, du hast zum Beispiel mit einem Benz Kontakt her von ihnen. Du hast die Tissue-Leute kennengelernt. Das sind alles so Leute, die irgendwie Dinge machen, die in so einem Netzwerk einfach gut funktionieren.
Ja, aber das ist halt auch ein riesen Teil davon. Und das musste ich erst für mich entdecken und auch wertschätzen. Das fiel mir am Anfang extrem schwer, überhaupt nach außen zu gehen und zu sagen so, hey, das bin ich, das mache ich und das finde ich auch gut. Und dann halt auch genau das halt nach außen zu tragen und dann eben mit Menschen halt in Kontakt zu treten und dann zusammenzuarbeiten. Und das ist aber ein Punkt, den ich immer mehr wertschätze, so eigentlich, weil es ist natürlich toll, bei sich zu Hause, also nicht, früher habe ich immer nur zu Hause gearbeitet, aber mittlerweile im Studio halt immer bei sich zu zeichnen und auch damit relativ allein zu sein. Aber das Tolle ist halt auch irgendwie dann der Austausch und die Zusammenarbeit und dieses Netzwerk schätze ich mittlerweile wirklich enorm.
Ist auf jeden Fall wichtiger als dieses digitale Scheißnetzwerk.
Absolut, ja.
Ja, aber also das ist immer das A und O. Vor allem, wenn man sich wie du, wenn du sagst, du findest Menschen wahnsinnig spannend, das ist auch tatsächlich so ursprünglich immer schon meine Motivation geworden. Kunst zu machen hat immer was mit Menschen zu tun. Das sind die Geschichten, die wir erzählen und die wir hören. Also vor allen Dingen natürlich, man hört sie und irgendwann erzählt man sie weiter oder man erzählt sie anders oder bringt seine eigenen Geschichten damit zusammen oder ein. Man muss was zu erzählen haben. Und das kriegt man halt nur durch echte Begegnungen und echte Erfahrungen hin. Ganz kurz noch eine Frage, die Rote Flora, wie kam der Kontakt zu denen damals? Das ist ja auch nicht so einfach. Also
ich glaube, das ist nur nicht einfach für Menschen, die sich nicht in den Kreisen bewegen. Aber ich weiß, was du meinst. Das kann total exklusiv. Das kann total exklusiv wirken. Ja. Also es kann auch so wirken, als würde man dann keinen leichten Zugang zu finden. Wie kam das zustande? Also Freunde, wie immer. Man kennt halt Leute und geht auf Konzerte oder, also ich habe halt auch selbst Konzerte organisiert. Das ist so, da kommt halt immer eins zum anderen. So.
Also wir halten mal fest, ganz wichtig, euer Buch ist schon vergriffen, der gibt's noch.
Nö, aber es ist verkauft sich nicht schlecht.
Gut, okay. Also das ist was, da sollte man sich drum kümmern, dass man da noch eine Ausgabe von bekommt.
Ja, kann man
auch sollte mal gucken auf der Website, wann die Termine sind, dass man auch mal.
Lesung, ja.
Nächste Ausstellung von dir?
Wahrscheinlich in Berlin im November.
Okay.
Und Dezember dann wieder
Don't Break Berlin. Ist Berlin geil oder ist Berlin so, wie viele sagen, nicht so geil?
Ich mag Berlin. Okay. Ich habe schon zweimal in Berlin gewohnt.
Okay. Ach so, genau. Brunswick?
Braunschweig, ja.
Ah, okay, das war mir nämlich nicht sicher. Hast du die alte Bezeichnung oder Bruns über die Südstaaten?
Nee, ich habe in Braunschweig angefangen zu studieren.
Okay, da warst du erst auf der Uni und dann. Okay.
Ja, ich habe stolze 23 Semester absolviert.
Okay,
ja, du echt. Mit Vordiplom.
Ich habe noch nicht mal Ahnung, was das bedeutet. Ich war nie an der Uni. Ich war mal eingeschrieben.
Fick die Uni.
Ja, keine Ahnung. Ich kenne auch Leute, die sind sehr glücklich damit geworden und haben das kommt ja immer darauf an, was man damit macht. Ich finde halt, für manche Sachen muss man nicht vielleicht nur unbedingt studieren. Für mich hat sich das halt nicht angeboten. Ja. Aber okay, gut. Ich dachte schon, wir können jetzt noch ein bisschen über Georgia sprechen und ein bisschen Country Music machen oder sowas.
Aber ich fliege nächste Woche nach New York. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich ich war mal in Kalifornien. Das fand ich
auch. Aber was machst du in New York?
Artbook Fair ist da.
Ah, und da stellt ihr euer Buch vor?
Genau, ich habe das Buch schon hingeschickt. Das ist jetzt auch mit in dem Programm quasi, ist auch auf der Website und
Ist aber auf Deutsch,
es ist
ne?
auch so. Ja, ist Deutsch und Englisch. Ah, okay. Also es gibt auch Texte auf Englisch, ja. Und das gibt natürlich auch sehr viele Bilder, die in allen Sprachen zu verstehen sind.
Nicht, dass ich Ahnung habe, aber ich würde mal sagen, die New Yorker lieben das.
Ja.
Bring mal ein paar Zeichnungen von dir mit.
Ja, habe ich auch überlegt, aber Originale. Wir sind da ja auch relativ groß. Und dann im Fliegen. Ich habe auch drüber nachgedacht, natürlich.
Zeichnungen kann man ja immer unter den Arm klemmen.
Ja, so. Stimmt. Nur nicht einrollen.
Ja, nee, das kommt auf die Zeichnung an, wenn die so groß sind.
Ja, gut, das stimmt. Ja? Oh, okay. Ich habe mich noch nicht getraut, meine Zeichnung zu rollen.
Okay, haben wir irgendwas vergessen? Ich kann meine Aufzeichnung sowieso alle nicht so richtig lesen.
Ja, der Zettel sieht wild aus.
Ja, aber... Meine Skizzenbücher bestehen nur zum größten Teil auch alle nur aus Text. Insofern das.
Wirklich?
Ja.
Ja, das kann ich nicht behaupten.
Ich bin da sehr. Früher habe ich das auch nicht gemacht. Früher habe ich immer gezeichnet und Skizzenbücher zu Ende gemacht. Und dann stelle ich bei meinen Arbeiten halt fest, mir hilft das mehr, wenn ich Gedanken und Zitate und sowas aufhebe und sammle und die zusammenschiebe. Und die Skizzen für sehr komplexe Holzarbeiten von mir, wo alle Leute denken, da musst du einen Bauplan für gehabt haben, die sind vielleicht so klein, also wirklich so.
Ja, so Kompositionsskizzen genau, mache ich auch meistens.
Ja. Oh, das ist ein schönes Wort, das kann ich noch nicht, das merke ich mir jetzt.
Aber das, was ich auf jeden Fall auch mache, sind natürlich so Textzeilen von Songs aufschreiben.
Das ist Wahnsinn, wie sehr einen als bildender Künstler die Musik beeinflusst, ne?
Absolut. Oder halt natürlich auch die Literatur, so ein bisschen wie das Pettibin macht, so auch dieses
Rekontextualisieren. Das ist meiner größten Vorbilder.
Ja. Klar. Ja. Black Flag und so weiter. Halt so einfach dieses aus verschiedenen Quellen Teile herausnehmen und neu zusammensetzen, finde ich großartig.
Henry Rollins kommt auf Kampnagel Ende des Jahres. Ne?
Ja, aber Henry Rollins ist so ein bisschen... Echt? Ein bisschen drüber, finde ich, ja. Ich kann ihn nicht mehr, also ich hab ihn schon auch natürlich geschätzt, aber ich kann ihn nicht mehr so ganz ernst nehmen.
Krass. Okay, das nehmen wir jetzt an Tresen mit. Das,
ist neu. Witzig aus.
Da machen wir jetzt vielleicht die...
Aber ich habe das Plakat auch gesehen.
Ja.
Und natürlich habe ich auch gedacht, okay, interessant. Dann gehe ich doch lieber zu Conan Moccasin. Mittlerweile.
Okay, dann macht sich unser Altersunterschied gerade bemerkbar. Wir diskutieren das aus. Barbara, es hat mich sehr gefreut, dass du gekommen bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich habe das ja vorher schon gesagt, ich wollte mit dir auch mal meine Komfortzone der letzten Gespräche verlassen, wo ich mich immer mit Leuten unterhalten habe, die ich gut kenne. Du bist mir oft aufgefallen und ich bin viel über dich gestolpert und deine Arbeiten gestolpert und fand das alles sehr toll. Und sehr spannend. Keine einfachen Themen, mit denen du dich da auseinandersetzt, finde ich. Bedanke mich auf jeden Fall bei dir.
Ich danke auch, ja.
Gut, dann reden wir jetzt mal über Henry Rollins.
Mal sehen. Diskutieren wir aus, meinst du? Ob das ein Gespräch wird? Streitgespräch.
Weißt du, es gibt einen geilen Podcast von dem.
Ja?
Henry und Heidi. Ja, aber wenn ich weiß, wo das hingeht. Das wird ja auch nicht.
Komm, wir lassen es einfach.
Nein, da gehen wir jetzt nochmal.
Das Gespräch war so gut. Komm, wir lassen es einfach.
Gut, Barbara, ich danke dir.
Danke dir auch.
Thank you.
Helium Talk. Helium Talk.